Ja, Kevin, was für einen Tag haben wir denn heute, weißt du das?
Donnerstag.
Ja, da bin ich ja beruhigt.
Ich wusste, dass du damit eröffnen wirst, deswegen bin ich nochmal in mich gegangen und habe stark überlegt.
Bin ich so vorhersehbar?
Ja.
Scheiße. Trends in Deutschland beim sozialen Netzwerk X. Leider Schäuble. Wolfgang Schäuble ist verstorben.
Gestern im Alter von 81 Jahren.
Der am längsten überhaupt aller Zeiten und jemals im Bundestag saß, tatsächlich. Sensationell. Kann man jetzt über ihn als Politiker denken, was man möchte, aber alleine das ist natürlich schon sehr bemerkenswert. Und er hat damals die Verträge ausgehandelt nach der Wende. Daran kann ich mich noch erinnern, da warst du noch nicht geboren.
Nee, da gab's mich noch nicht.
Ja, gefühlt war ich direkt im Zimmer mit dabei, sozusagen. Ja.
Ich dachte es mir.
Ja, fast.
Insider.
Herzlich willkommen zu BVB Podcast Nummer 411 und gerade eben hast du gesagt, was, schon 11 Folgen seit Alex Meyer?
Ja, fand ich heftig. Das ist gefühlt erst vor 2-3 Wochen her, dann haben wir nochmal überlegt, das war dann irgendwann im Oktober, dementsprechend kommt das schon hin, aber haben wir da irgendwie noch den einen oder anderen Sonderpodcast einfließen lassen?
Nein.
Einfach Woche
nix.
Für Woche und dann sind wir schon wieder bei 11, Wahnsinn.
Ja gut, Oktober, November, Dezember sind 3 Monate.
Ja, je nachdem wann im Oktober, war glaube ich Anfang. Ja, kommt, es wird schon hinkommen.
Ja, ich denke, es passt.
Außer du hast 409 ausgelassen und mit 410 nach 8 weitergemacht.
Nein, so ein Fuchs bin ich nicht. Da könnten wir Richtung 500 sehr, sehr schnell pushen.
Ja.
Genau, wir machen einfach nächste Woche Folge 500.
Wann sind wir da? 2025?
Ja, irgendwann 2025. Kann man sich ja... Ich will nicht sagen hochrechnen, aber wenn jede Woche eine Folge kommt und sagen wir mal, wir haben zwischendurch noch 2-3 Sonderfolgen, weil Terzic entlassen wird, weil Kehl hinschmeißt und weil Watzke sein Amt aufgibt, dann rutschen
dann
wir ja
schneller
auch nach
auf jeden
vorne.
Fall.
2025, das ist dann unser Vorteil, dass wir dann keine EM oder WM im Sommer haben. Das heißt, wir
aber
könnten
Club-WM.
Och, Club-WM, ey. Wirklich, dieser Rotz. Ja, stimmt. Scheiße.
Da könnte Borussia Dortmund auch eine Rolle spielen.
Woran könnte das scheitern? Kannst du das mal kurz erklären? Weil der ein oder andere wird es gar nicht wissen. Weißt du es überhaupt selbst?
Ja, es geht ja um den Clubkoeffizienten im UEFA-Ranking. Ah. Und wenn Borussia Dortmund, also Deutschland steht aller Voraussicht nach oder steht auf jeden Fall 2 Plätze zu und der FC Bayern ist gesetzt und danach geht es dann darum, welcher deutsche Club am erfolgreichsten war in den letzten Jahren. Und da kämpft Borussia Dortmund aktuell noch gegen RB Leipzig, liegt aber vorne. Wenn es so bleibt, fahren sie zur Club-WM. Wenn nicht, wäre es RB.
Sagen wir mal so, bis wann muss das, also ist das,
ja,
nächste Saison zählt dann auch noch?
Da bin ich dann überfragt.
Weil 2020 war das, ne, wo Leipzig im Halbfinale war, oder? Champions League. Das müsste ja dann irgendwann aus der Wertung rausfallen, deswegen frage ich.
Das kann ich dir jetzt nicht sagen, wie da die Wertung läuft.
Ja, wie auch immer. Also wenn der BVB dabei ist, steht schon fest, wo das Ding überhaupt ausgetragen wird?
Mit Sicherheit.
Ja? Saudi-Arabien wahrscheinlich schön im Hochsommer. Ah, schön.
Du, ich habe erstmal noch nicht so langfristig geplant.
Nee. Und, vielleicht berichtest du ja vor Ort.
Möglich. Vielleicht
also,
auch nicht.
Entweder wird das Ding in einem Land ausgetragen, wo die Millionen nur so sprudeln.
Das ist ja schon hundertprozentig vergeben.
Denkst du?
Club WM 2025 auf jeden Fall. Boah, das ist jetzt richtig peinlich, dass ich das nicht weiß. Aber habe ich mich wirklich noch nicht mit auseinandergesetzt, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube nicht, dass das schon feststeht. Siehst du? Warte, Wikipedia hilft immer.
Ja, Austragungsort Vereinigte Staaten.
Ah, Vereinigte Staaten.
Ach, war ich ja jetzt erst. Da kann jemand
15. Juni bis 13. Juli. Boah, das Ding ist ja ewig lang. Da gibt es auch andere Teilnehmer, die schon feststehen. Al-Hilal.
Ja, genau, die Champions League-Sieger, beziehungsweise dann der anderen.
Urawa Red Diamonds, legendärer Club natürlich. Al-Ahli, Casablanca, Monterrey aus Mexiko, Seattle Sounders, Club Leon auch aus Mexiko, dann 3 Brasilianer, Palmeiras, Flamengo und Fluminense. Auckland aus Neuseeland und dann noch ein paar europäische, Chelsea, Real City.
Ja, das sind die Champions-League-Sieger der letzten 5 Jahre, glaube ich, und dann wird die Rangliste bedient.
Ja, und dann Bayern, PSG, Inter, Porto und Benfica sind schon dabei. Mhm, okay. Ja, das wäre natürlich echt kacke, muss ich sagen, wenn die 500. Folge in diese Club-WM reinfällt. Fände ich relativ bescheiden.
Ja gut, irgendein Kollege wäre ja noch hier, der es mit dir machen könnte. Wir sind ja nicht alle da.
Ja, klar, aber sagen wir mal, Krampe ist in Altersteilzeit.
Ja? Ist schon so weit dann?
Ach. So. Und du und Jürgen, ihr seid in den USA. Dann wäre Cedric noch hier. Und kann doch nicht nur mit einem anderen die 500. Folge machen. Da müssen wir doch groß auftischen.
Ja, müssen wir Krampe aus Alterszeit zurückholen.
Ja, okay, alles klar.
Vielleicht mal Krampe diesmal aber auch Amerika. Du, das ist noch so weit hin.
Ja, da fließt noch viel
Wasser den Rhein runter.
Ja, genau. So, wir haben ein paar lustige Sachen fürs Vorgeplänkel bekommen. Und zwar, ja, was ist das denn? Das ist doch keine Vorgeplänkelfrage. Da geht es doch um Spieler, die verpflichtet werden sollen. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn da los? Dachte, Kevin Pinnow hat immer noch Urlaub.
Nee, ich bin zurück. War ja dann noch eine Woche erkrankt nach meinem Urlaub. Aufgrund eines positiven Corona-Tests. Und,
ach, du warst auf einer Kreuzfahrt.
Exakt. Und dann habe ich mich wohl infiziert und lag dann auch relativ mit relativ starken Symptomen flach. Und ja, konnte dann nicht so arbeiten, wie das geplant war.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht mit Corona auf einer Kreuzfahrt. Zum Glück erst am vorletzten Tag. Und da war dann nicht mehr viel los. Gab es nur noch einen Seetag hinterher.
Sonst nee, also bei mir ist es erst danach ausgebrochen, tatsächlich. Ich war noch beim Weihnachtssingen und den Tag danach ging es mir relativ bescheiden.
Den Leuten um dich herum wahrscheinlich dann auch.
Nee, also tatsächlich
aus
nicht.
Dem Stadion.
Die Oma hat sich nicht angesteckt.
Nein, nein, ich meine im Stadion.
Ja, ja, die Oma war ja mit.
Ah, okay.
Ich bin mit deiner Oma, war mit meiner Oma,
dachte, beim Weihnachtssingen beruflich da gewesen.
Nee, nee, das war privat. Kind nicht angesteckt, Frau nicht angesteckt, Freundin nicht angesteckt, also ich war der Einzige.
Okay. Frage fürs Vorgeplänkel an Kevin Pinnow: Warum ist Darts eigentlich der viel geilere Sport als Handball? Was soll das denn? Das ist eine Unverschämtheit.
Aktuell, muss ich ehrlich sagen, verfolge ich beides nicht. Ich hatte mal so eine Phase, da habe ich mich ein bisschen mehr für Darts interessiert, war auch hier mal in den Westfalenhallen auf einer Veranstaltung, auf einem Turnier. Habe auch immer die WM geschaut, aber so die letzten ein, zwei Jahre hat das ein bisschen abgenommen. Jetzt muss ich rund um Weihnachten mit meiner Frau mehr Weihnachtsfilme gucken. Vielleicht liegt es daran.
Ja, es ist natürlich Zeiten, blöd.
Ja, es entwickelt sich alles in andere Richtung.
Gestern sind die zwei Deutschen ausgeschieden, heute spielen nochmal zwei, so viel weiß ich.
Ich weiß nur, dass da irgendwie so ein 16-Jähriger aktuell spielt, der aussieht wie 35.
Oh.
Und ich mich frage, warum darf der um die Uhrzeit überhaupt noch auf so einer Bühne stehen?
Ja gut, ist ja Zeitverschiebung.
Ja, aber sind die nicht sogar noch eine Stunde später?
Ja, also wenn die aber 19 Uhr haben, haben wir schon 20 Uhr.
Also sind wir eine Stunde später?
Nee, wir sind eine Stunde früher.
Wenn die 19 Uhr haben und wir 20 Uhr?
Ja, also
Uhr?
Wir sind früher spät. Verstehst du? So meinst du das.
Okay.
Tee oder Kaffee?
Ja, alles
geht's.
Klar, Tee.
Ja, ich auch. The Green Mile oder Scarface?
Green Mile.
Ja, für mich einer der besten Filme aller Zeiten jemals und überhaupt. Großartiger Film. Schach oder Kartenspiele?
Kartenspiele, ich kann kein Schach.
Ich kann Schach, aber spiel's nicht. Deswegen Kartenspiele.
Gerne Mau Mau. Einfach ganz simples Mau Mau. Mau.
Elfe raus vielleicht auch?
Nee, lieber Mau Mau.
Ja? Uno?
Ja. Nee, lieber Mau Mau.
Ich hab Romy Canasta Bridge. Bridge muss sehr schwer sein, habe ich nie gespielt. Im Angebot Skat, Doppelkopf.
Nee, das auch nicht.
Nee? Silvester zu Hause oder unterwegs?
Zu Hause. Mittlerweile zu Hause. Das schon, aber schon seit einigen Jahren. Ich weiß nicht, mit 20.
Da kommen aber gar keine Weihnachtsfilme mehr.
Du, mittlerweile durch die Mediatheken kann man das auch bis ins nächste Jahr ziehen. Früher so mit 20, da waren wir noch unterwegs. Aber jetzt entspannt zu Hause. Ein befreundetes Pärchen kommt mit den Kindern und dann wird Raclette gemacht.
Oh, Raclette. Hatten wir am ersten Weihnachtstag. Sehr gut. Terzic oder Baumgart?
Worauf bezieht man das jetzt, ist die Frage. Vom Typ bin ich ganz klar bei Steffen Baumgart.
Mhm. Reus oder Rainer?
Reus.
Kehl oder Eberl?
Kehl.
Watzke oder bitte Namen selbst nennen?
Watzke. Also mir würde jetzt keiner einfallen, der gerade...
Ja, Beckenbauer. Einfach per se. Legende.
Gut, kannst du jetzt jeden Namen nehmen.
Ja.
Kevin Pinnow. Kevin Pinnow.
Nein. So, Meunier oder Degen?
Meunier. Besserer Fußballer, glaube ich.
Reyna oder Federico?
Reyna. Viel mehr Talent.
Jetzt wird's richtig mies. Pass auf, die richtigen kommen jetzt erst. Benzibaini oder Lee?
Benzibaini.
Wolf oder Bergdölmo?
Wolf. Deutscher Nationalspieler.
Gut, Bergdölmo war norwegischer Nationalspieler und hat deutlich mehr Länderspiele als Marius Wolf.
Ja, gut, aber hier in Dortmund hat er nicht viel von gezeigt.
Can oder Flavio? Also Conceição.
Vom Spielerischen war es Flavio Conceição, aber so richtig überzeugt hat der ja über Jahre auch nicht. Ne? Ich gehe trotzdem mal mit Flavio.
So, pass auf. Jetzt kommt was richtig Geiles, finde ich überragend tatsächlich.
Ach Gott, ach Gott.
Wer aus eurem Team, Cedric, Dirk, Jürgen, Kevin und Sascha, entspricht charakterlich welchem Spice Girl?
Ach Gott, ach Gott.
Ich finde es überragend, wirklich. Hat sich mal richtig jemand Gedanken gemacht. Fantastisch.
Ja, aber doch, warum denn die Spice Girl? Ich kenne doch die Spice Girls nicht.
Ja, pass auf, wenn ich sie nenne, was dann...
Ich kenne die von Beckham, das ist alles.
Florian ist außer Konkurrenz und übernimmt die Rolle des Busfahrers aus dem Film Alias Meat Love. Kennst du Meat Love noch? Nein?
Also schon mal gehört, aber...
Ist verstorben, glaube ich. Letztes Jahr oder dieses Jahr? Bin mir gar nicht sicher. Ja, du kennst auf jeden Fall mal Posh Spice, hast du ja gerade schon gesagt, oder?
Das ja, war das wäre ich dann wahrscheinlich.
Victoria Beckham, das bist du,
direkt? Ich bin ja die Granate von uns.
Die Granate?
Ja komm, die Konkurrenz ist jetzt nicht groß.
Posh ist, weiß schon, was das heißt. Oder?
Klär mich auf.
Ja, das, wie kann ich das auf Deutsch erklären? Das fällt mir jetzt ein bisschen schwer. Das fällt mir wirklich schwer. Auf jeden Fall ist ja Kollege Cedric, ist der jünger als du, nein?
Nein, ich bin mit Abstand der Jüngste.
Ja, dann bist du Baby Spice, ist ja klar, weil du der Jüngste bist. Tut mir leid, bist bei Posh Spice leider raus.
Aber ich wurde ja gefragt.
Nein, das weiß ich nicht, das ist hier für alle. Das ist eine offene Fragerunde. Ich würde sagen, rote Haare hat keiner bei uns. Ich hatte die Haare mal rot gefärbt.
Jürgen.
Und dann ist Ginger Spice natürlich, liegt auf der Hand.
Würde zu Jürgen passen, ne? Eigentlich hast du Flo.
Ja, eigentlich wäre das Flo, aber der ist ja der Busfahrer. Ja. Und Dirk ist, also da hat man immer Angst, deswegen würde ich sagen, ist er Scary Spice.
Wer ist denn Sporty Spice? Gibt es hier noch Sporty Spice?
Ja, Sporty gibt's. Das könnte Jürgen sein als Jürgen,
der alte Triathlet.
Ja. Und dann bleibt noch Posh Spice übrig.
Ja, das bin ich ja und Cedric ist Baby Spice.
Ja gut, dann hätten wir das geklärt.
Ich wollte immer schon mal mit Beckham zusammen sein.
Mit David?
Mit David.
So, wir hatten glaube ich noch irgendwas bei Instagram im Vorgeplänkel, aber was machen wir heute? Wir blicken zurück auf das Jahr 2024, ganz klar, wir werden viele
Hörer fragen.
Ach ja, dann natürlich. Ja. Super, denn hier hat ja auch einer gesagt, pass auf, der gleiche Hörer, fantastisch, Marty McFly und Doc Brown tauchen mit ihrem DeLorean vor den Ruhrnachrichten auf.
Meine Güte, ihr werdet aber auch kreativ, leck mich am Arsch.
Und ihr müsst gemeinsam den BVB retten. Die Zeitreise geht ins Jahr 95, 2002 und 2011. Ihr dürft jeweils einen Spieler mit ins Jahr 2024 nehmen, um den BVB-Kader zu verstärken. Wen nehmt ihr? Das ist eine tolle Frage. Also, ein 95er... ein 2002er und ein 11er.
95er Kader, keine Ahnung.
Ja, Sammer nehme ich.
Jürgen Kohler.
Kohler nimmt er. Ich nehme 2002, nehme ich Rosicki. Schreibe ich mir direkt mal auf, Rosicki. Und 2011.
Rosicki würde ich, glaube ich, sogar mitgehen, ja. So einen richtig geilen Spielgestalter, der unfassbar viele Überraschungsmomente hatte und so.
Und 2011 nehme ich Piszczek. Weil wir brauchen jetzt einen Rechtsverteidiger. Ja, du musst ja gucken, was aktuell im Kader fehlt.
Ja, gut.
Da brauchst du einen kreativen Spielmacher auf allerhöchstem Niveau, der die Nebenleute einsetzt. Sammer, der hinten alles wegwichst, der kann ja auch auf der Holding Six spielen. Und Piszczek, der die Flanke beackert. So. Ha, stark.
Piszczek ist gar nicht so schlecht, ja. Stimmt schon.
Was ist denn mit dem 0-2er bei dir? Hast noch keinen?
Ich gehe mit Rosicki.
Ja, auch?
Ja, ja. Mhm.
11? Da hast du natürlich eine große Auswahl.
Nee, ich gehe nicht mit. Ich gehe mit Massimo Amoroso.
Mit Amoroso.
Weil wir auch einen richtig starken Stürmer brauchen in unserer Truppe. Ja, Piszczek kann man schon machen. Stimmt schon. DD? Wir brauchen noch einen Linksverteidiger, so ist es nicht.
Ja, gut, wir brauchen überall was.
Ich nehme Leonardo.
Stark. So, wir blicken, wie gesagt, zurück aufs Jahr 24. Nein, wir blicken zurück auf das erste Halbjahr 23 und dann später auf das zweite Halbjahr.
Ich hoffe, 23. Ihr habt Zeit mitgebracht.
Ja, wir wollen es einigermaßen im Rahmen halten. Und dann haben wir natürlich noch ein paar Hörerfragen von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr hattet übrigens ein schönes Weihnachtsfest. Und ja, ich habe eben gesagt, komm, lass uns mal aufs Jahr zurückblicken. Dann hast du gesagt, da muss ich erstmal nach den Ergebnissen schauen. Und dann habe ich gesagt, ach, ich kenne eh alle auswendig.
Und beim dritten hast du dann versagt.
Nein, nein, versagt nicht. Ich hatte nur nicht mehr im Kopf, dass die Rückrunde letztes Jahr, da war noch in diesem Jahr die Hinrunde vorangestellt. Zwei Spiele, glaube ich, gab es. Augsburg und Mainz, die gab es noch dann im Januar wegen der WM.
Ist aber ja meistens so, ne? Ist ja dieses Jahr auch so.
Ja, aber auch nur, weil jetzt Turnier ist. Oder?
Nö.
Das war doch nicht in den Jahren davor nicht.
Doch, so. Ich meine, ein Spiel ist meist noch Hinrunde. Ist ja auch wohl.
Ja,
aber auf jeden Fall war es jetzt die letzten zwei Jahre so.
Ja, genau.
So. Und dann haben wir über das Spiel Borussia Dortmund gegen FC Augsburg gesprochen.
Ja, 4-3.
4-3. Borussia Dortmund dreimal geführt, dreimal den Ausgleich kassiert. Und dann kam, glaube ich, Giovanni Reyna.
Ja. Ging eigentlich gut los das Jahr, man hat ja auch ewig nicht verloren.
Ja, ging ganz gut los, ging aber genauso holprig los, wie ich es gerade gesagt habe. Ne? Also da hast du viele Last-Minute-Siege gehabt. Ich meine, es war Augsburg, ja, dann kam natürlich Mainz, das hat man auch. Boah, hat man das nicht in der Nachspielzeit gewonnen? Mit Ach und Krach?
Das war auswärts in Mainz. Ich kann das natürlich jetzt nachgucken, aber ich habe ja gesagt, ich kenne die Ergebnisse.
Dann sag mal.
Ich muss mal gerade überlegen, weil das war im Januar.
Auf jeden Fall Führung Julian Riasson, Ausgleich Lee. Und dann meine ich,
hat Yusufa Moukoko das Tor geschossen. Kann das sein?
Kurz vor Schluss auf jeden Fall da noch einen reingegurkt.
Oh, das gucke ich jetzt nach.
So, ihr merkt, Vorbereitung ist alles bei uns.
Ja, natürlich, wie immer.
Wir sind
bestens
aufgelegt.
Hätte das...
Ja, auf jeden Fall haben sie, ich kann in der Zeit schon mal ein bisschen weitermachen, so ein bisschen rumgegurkt. Also das war dann auf einmal diese neue Mentalität, was man da alles so für Begrifflichkeiten herausholt, wenn es dann auf einmal irgendwie mit Ach und Krach klappt.
Ja, das funktioniert ja noch nicht so ganz. Bitte rede weiter.
Nein, du bist ja auch überfordert, du musst ja in das Jahr davor gehen.
Ja, das versuche ich.
Ach so.
Ich dachte, das kann man hier.
Geh doch einfach bei Google und gib BVB-Spiele ein und dann hast du einmal die Übersicht. Ja, da haben sie also rumgegurkt, aber dann hat es halt funktioniert mit den Punkten und dann hast du einen ganz guten Lauf gestartet. Bis dann die Bayern kamen, glaube ich, nicht mehr verloren. Champions League war dann noch Chelsea, Pokal war Leipzig. Da in den Top-Duellen hat man dann jeweils nicht gut ausgesehen, aber jetzt machst du wieder eine Seite auf.
Ja, muss ich ja, anders geht's nicht.
Nee, du hättest da gerade in der Google-Übersicht.
Nein, da waren die Ergebnisse von dieser Saison schon, obwohl ich die letzte eingegeben habe.
Irgendwas, ja, aber du hättest zurückgerollt.
Ja, 2-1 in Mainz.
Zack.
Was ist das?
Ja, du musst doch auf das Ergebnis drücken.
Was soll das denn, Leute? Ah, Reyna, 90. plus 3.
Ja, ich dachte irgendwie. Genau. Wir haben nachher noch in der Mix mit ihm gesprochen. Da das erste Mal eigentlich so sagt.
Aber Ausgleich Lee, da lag es ein bisschen daneben.
Führung Lee?
Ja. Zweite Minute und dann hat Reasson direkt ausgeglichen.
Ja, stimmt, aber war ein Kopfball von Lee.
Mhm.
Der kleinste Mann auf dem Platz. Und dann hat Reasson so einen Gewaltschuss in seinem ersten Spiel für Borussia Dortmund rausgeholt. 16er Kante. Ja, da hatte ich den Krampf meines Lebens, falls das irgendjemand interessiert. In beiden Beinen gleichzeitig auf der sehr engen Tribüne des FSV Mainz 05.
Was hast du dann gemacht?
Ich hing ganz komisch auf diesem Stuhl und habe meine Beine so versucht durchzustrecken, bis es dann weiterging, musste dabei aber tippen und Reyna hatte eben getroffen, deswegen musste ich den Spielbericht nochmal umschreiben.
Oh, wie bitter.
Das war höchst anspruchsvoll.
Da war ja auch schon Nachspielzeit, dass du da belastet warst,
ja,
ist ja klar.
Das war dann immer hektisch.
Dann ging es weiter mit einem 2-0 in Leverkusen. Ich glaube, da waren dann alle relativ zufrieden und dann gab es einen der wenigen Siege, wo hinterher alle gesagt haben, das war tatsächlich mal eine richtig gute Leistung. 5-1 gegen Freiburg.
Da hat man die Freiburger an die Wand gespielt, das ist richtig. Das war mit so das Beste, was man im Laufe dieser Saison dann auch gesehen hat von Borussia Dortmund.
2-1 im Pokal in Bochum gewonnen.
Schönes Tor von Emre Can.
Ja.
Möchten wir nochmal in Erinnerung rufen von der Mittellinie.
Ja. Deutschlands Nationalspieler des Jahres im Übrigen. Da sprechen
Aktion.
Wir gleich noch drauf
Schöne Aktion.
Zu sprechen kommen. Dann hat man nach diesem Pokalspiel 2-0 in Bremen gewonnen. Zu Hause 1-0 gegen Chelsea mit diesem Kontertor von Adeyemi.
4-1 so Hertha, das war dann auch wieder souverän. Das war gut.
Das 1-0 in Hoffenheim war weniger souverän, aber Auswärtssieg ist immer gut. Ja, ist egal wie.
Außer du schaffst es irgendwie dann. Und sie haben es halt zu dem Zeitpunkt immer irgendwie geschafft.
So, und dann 2-1 gegen Leipzig gewonnen und dann gab es einen Bruch, weil es dieses Auswärtsspiel in der Champions League beim FC Chelsea gab, wo man erstmal auch nicht gut gespielt hat. Ich glaube, das kann man definitiv so sagen. Und es gab dann ja auch die Situation mit dem Handelfmeter und so weiter und so fort. Und da gab es große
Diskussionen. Mit dem wiederholten Elfmeter.
Ja, das auch noch. So, und dann hat man da verloren und hinterher haben alle mehr über den Schiedsrichter gemeckert als die eigene Leistung, glaube ich, in den Mittelpunkt gestellt. Und das fand ich dann schwierig. Dann hat man auf Schalke den Gegner total dominiert. Und spielt nur unentschieden, hat dann hinterher dafür gesorgt, dass man nicht Meister geworden ist. Und ja, 6-1 gab es dann
ja, was man halt
in
für die,
Köln.
Was man Boah. In dieser Phase davor sagen muss, wo sie gewonnen haben. Wir haben ja jetzt gerade die Ergebnisse gehört. Da war jetzt erstmal so bis auf das Ding gegen Freiburg, ja Hertha auch noch, waren das keine klaren Siege. Das war ja auch spielerisch, das war nicht eine 10 von 10, das war eher so eine 7 von 10. Ist aber ja auch okay, kann man da auch mit durchrutschen. Sie haben sich aber in diesen Flow gespielt, das war ja auch in Ordnung, aber die Gegner waren natürlich jetzt auch nicht namhaft wie sonst was. Und in der Phase, wo es dann brisant wurde, wo die großen Gegner kamen, wie Chelsea, Leipzig im Pokal, Bayern in der Liga, da hast du dann plötzlich den Faden so ein bisschen verloren. Das muss man einfach so sagen. Und dann natürlich ganz unfassbar unnötige Punkte gelassen. Es ist, natürlich sprechen wir immer über diesen letzten Spieltag aufgrund dieser ganzen Dramaturgie, aufgrund dieses unfassbaren Tages, der hier vorbereitet war. Ich kann mich wirklich natürlich sehr, sehr gut noch dran erinnern, wie auch so die Tage zuvor waren. Florian Gröger und ich waren, glaube ich, im Dauereinsatz. Wir haben 14, 15 Stunden gemacht am Tag, um wirklich jedes kleinste Fitzel noch mitzukriegen. Ging ja auch ganz lange um Jude Bellingham. Kann er dabei sein? Kann er nicht dabei sein? Dann Abfahrt. Also die Leute wollten ja alles konsumieren um diesen Verein. Sie wollten feiern bis zum geht nicht mehr. Alles war vorbereitet. Auch ich, das habe ich ja auch hier im Podcast gesagt, habe das erste Mal so eine gewisse Nervosität gespürt, weil das immer mein großes berufliches Ziel war, mal über so eine Meisterschaft zu berichten. Aber zusammengefasst hast du diese Meisterschaft nicht unbedingt gegen Mainz verspielt, sondern du hast sie auf Schalke verspielt, wo du eine absolut dominante erste Hälfte gespielt hast und dann völlig unerklärlich diesen eigentlich schon toten Gegner wieder zurückgeholt hast. Du darfst halt niemals in Stuttgart so auftreten in den letzten Minuten, wie du es getan hast. Da hast du ganz, ganz wichtige Punkte verloren. Bochum, natürlich die unfassbare Diskussion und auch rund um Karim Adeyemi eigentlich der Startschuss für all die Diskussionen, die jetzt dann im Nachgang noch dazugekommen sind. Immer wenn er gefoult wird oder nicht gefoult wird oder fällt oder was auch immer, gibt's ja viel Gesprächsbedarf bei allen Beteiligten. Also da ist schon viel passiert so in den letzten Wochen dieses Jahres beziehungsweise dieser Saisonhälfte.
Es ist natürlich immer hypothetisch, aber es war ja auch so, dass die Bayern teilweise gestrauchelt haben. Manchmal hatte ich das Gefühl, sie straucheln, weil sie wissen, sie können es sich irgendwie noch ein bisschen erlauben. Und dann, wenn es drauf ankam, waren sie da. Klar, sie haben das Siegtor in Köln dann durch Musiala am letzten Spieltag auch sehr, sehr spät geschossen. Aber trotzdem waren sie ja dann immer da, wenn sie da sein mussten, der Klassiker.
Und es war die vollkommene Überzeugung da bei Bayern, dass sie das doch schaffen. Also da hat keiner dran gezweifelt, zu keinem Zeitpunkt. Und ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, kurz vor dem 34. Spieltag ging ja, glaube ich, noch dieses Video von Thomas Müller viral, wo er dann in die Kamera sprach und erzählte, ob Borussia Dortmund denn bereit sei, diesem Druck standzuhalten und es sei ja noch nichts verloren für die Bayern. Also er hat den Spielball so zu den Borussen rübergespielt und hat halt gesagt, so ihr müsst, wir müssen diesmal nicht unbedingt, wir können von hinten kommen. Und das zeigt halt, dass er der felsenfesten Überzeugung war, dass das wird schon funktionieren. vielleicht zerbricht Borussia Dortmund daran, wir sind stark genug, um unser Spiel dann in Köln durchzubringen. Viele haben ihn vorher belächelt für diese Aktion. Am Ende muss man sagen, hat er mal wieder recht bald.
Ich habe eben irgendwie, glaube ich, gesagt, 4-0 bei den Bayern verloren.
Aber nee, stimmt, wir haben irgendwie noch zwei Gurkentore
ja,
gemacht.
Es gab ja noch zwei Treffer.
Aber noch einen Elfmeter und ich glaube, Daniel Mahlen hat noch einen über die Linie gestochert. Ja, ganz unglücklich in dieses Spiel gestartet. Das war ja die Kobelnummer, glaube ich.
Ja, aber das war ja nicht das Spiel, was dann hinterher für Probleme gesorgt hat. Du hast es ja gerade gesagt, worauf ich hinaus wollte mit der Nummer, dass die Bayern immer noch mehr dran geglaubt haben. Du hast das ja auch nochmal bestätigt. Diese Unentschieden, die man hatte. Jetzt kann man einfach die These aufstellen, hätten sie zwei von den drei Spielen gewonnen, wo sie unentschieden gespielt haben, dann auch bei allem, was die Bayern dann noch angestellt hätten, hätte es trotzdem gereicht. Das wären 4 Punkte mehr gewesen. Das hätte definitiv gereicht. Und
es hätte ja einen Punkt gereicht.
Ja, klar, aber immer unter der Prämisse,
dass Bayern so performt, Bayern, wie sie sehen.
Ja, so. Deswegen denke ich, hättest du auf Schalke das Ding gewonnen, wo du klar besser warst. Und in Stuttgart, nachdem Reyna noch das 3-2 macht, dann nochmal dieses Gegentor zu kassieren. Also, das ging gar nicht. Das ging ja schon damit los, dass Reus vorne irgendwie ein bisschen rumtrabt. Also, verstehe ich, wenn viele da eine richtige Hasskappe haben. Weil
für mich war das der Ausgangspunkt dieses Tores.
Ja, am Ende also, blöd für Koulibaly gelaufen. Aber das ist der finale Fehler. Vorher musst du natürlich ganz anders draufgehen. Ja. Gut.
Trotzdem muss man wieder sagen, dieses Duell mit Bayern, du warst hoffnungslos unterlegen, du hast es nicht geschafft, in der Allianz Arena nur ansatzweise druckvoll Fußball zu spielen und das ist ja das, Borussia Dortmund zieht sich ja so ein bisschen daran hoch, Entschuldigung, wie wenig Niederlagen es in diesem Kalenderjahr gab, aber die es gab, die gab es halt immer gegen stärkere Mannschaften.
Also wenn es drauf ankam.
Sie waren nie da, genau, wenn es drauf ankam, sie haben gegen Bayern nicht performt, gegen Leipzig nicht performt. In der Champions League dann Chelsea, jetzt auch dann in der Gruppenphase gut, da haben sie dann im Rückspiel ganz gut ausgesehen, aber im Hinspiel in Paris war das nix. Also es waren dann immer die Duelle, wo du sagst, wenn sie wirklich das Top-Team sein wollen, dann müssen sie da jetzt mal zeigen, dass sie das auch können, dass sie da bestehen können und das haben sie dann leider nie geschafft.
Ich habe jetzt gerade die Möglichkeit mal auf die Hinrunde 2023/24 zu switchen. Das mache ich natürlich auch, aber wir bleiben ganz kurz noch bei der Rückrunde der letzten Saison, die du mit welcher finalen Note bewertest?
Mit einer 2,5. Also ich habe kurz überlegt, ob ich eine 2 gebe, weil das natürlich gut war. Dieser Lauf war herausragend. Wie auch immer der dann zustande gekommen ist. Da griff ja auch noch dieses Motto, weniger sexy, mehr Erfolg. Das war auch okay.
Ja, wobei 3-4 Ergebnisse waren ja auch gut. Man hat hinterher nochmal hoch gegen Frankfurt gewonnen zum Beispiel und auch gegen Wolfsburg. Also das, da würde ich sagen, und war die Mischung in Ordnung.
Die halbe Note rücke ich dann ab, weil man, ich fand wirklich eine große Chance hatte, ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Chelsea war zu dem Zeitpunkt kein Spitzenteam. Die hätte man schlagen können. Auch im Auswärtsspiel, wo man hätte zumindest irgendwie diesen Punkt holen müssen. Und das Auftreten im Pokal in Leipzig war ja unter aller Sau. Also es war ja wirklich das schlechteste Saisonspiel. Ich glaube, es war am Ende 0-3, kann das sein. Das war gar nichts und deswegen ist es dann nur eine 2,5. Es wäre gut gewesen, wenn sie sich in diese Position, also es war gut, weil sie sich in diese Position überhaupt gebracht haben, noch um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen. 2,5 aufgrund der anderen Wettbewerbe und tja, man hätte eine 1 draus machen können, wenn man am 34. Spieltag die Nerven behalten hätte.
Und damit wechseln wir zur famosen Hinrunde 23/24. Tada. Jetzt habe ich gerade nochmal über die Ergebnisse geschaut und sehe mit sehr viel Schrecken 1-1 in Bochum gespielt. 2-2 zu Hause gegen Heidenheim. Dann zuletzt 1-1 in Augsburg. Zweimal vom VfB den Arsch voll bekommen, wenn auch nicht, was die Tore angeht. Aber eigentlich komplett unterlegen gewesen. Gut, zu Hause gegen Leipzig, da sage ich ja, das war mit der roten Karte von Hummels dann natürlich auch relativ schwer. 1-1 gegen Mainz, boah, das war ganz, ganz schwere Kost. Aber auch hier ist ja wieder das Interessante, ich möchte jetzt noch nicht final den VfB Stuttgart als gute Mannschaft bezeichnen. Das würde ich gerne noch bis Ende der Saison abwarten. Aber aktuell sind sie eine gute Mannschaft. Und du hast ja gesagt, in den wichtigen Spielen am Anfang des Jahres hat es nicht funktioniert und gegen gute Gegner hat es nicht funktioniert. Gegen die Bayern zu Hause 0-4 desolat. Desolat, das ja, war
noch gut bedient wirklich, gewesen mit 0-4, da hätte es auch noch 2-3 mehr kriegen können, überhaupt keine Gegenwehr gezeigt. Wenn du nach 10 Minuten oder 12 Minuten 0-2 im eigenen Stadion hinten liegst, dann ist einiges schief gelaufen. Sie haben es dann natürlich gar nicht mehr geschafft, da irgendwie noch gegen anzukommen, aber mit welcher Leichtigkeit, aber auch mit welcher Ernsthaftigkeit, und das ist das, was ich bei Bayern so bewundere, diese Mischung, die es dann auch oft macht, gerade in den Spielen, wo es eben drauf ankommt, gegen Top-Teams und dann auch in dem Klassiker gegen Dortmund. Da sind sie auf den Punkt da, da ist jeder Einzelne gewillt, da gibt es keine Ausfälle sportlicher Natur. Und bei Borussia Dortmund ist das meist dann leider anders. Und das war schon einer der Tiefpunkte dann auch im Laufe dieser Hinrunde.
Also dieses Spiel zu Hause gegen die Bayern war eine Frechheit.
Ja.
In jeglicher Hinsicht. Ja. Keine Körpersprache, keine Aufmerksamkeit, Fokus fehlte. Wobei, das sagt man von außen immer, der Fokus fehlte. Aber als das erste Gegentor fiel, da wusstest du ja, sie werden das Spiel verlieren.
Das weißt du ja gegen Bayern relativ häufig sehr früh. Ja, es dauert ja nicht lang, dass sie schafft es ja gar nicht lange, irgendwie dieses 0-0 zu halten gegen sie. Und wenn du dann beispielhaft diese Szene hast, wo Schlotterbeck da irgendwie noch ein Scherzchen mit Upamecano macht und Upamecano dann 4 Sekunden später das Ding da einköpft, dann kannst du schon über Fokus sprechen.
Ja, siehst du scheiße bei aus.
Was aber viel auffälliger ist, und das ist jetzt hier auch gerade ganz schön zu sehen, du hast jetzt eine Übersicht, wo dann am Ende immer ein roter, grüner oder ein grauer Punkt für ein Unentschieden ist.
Ja, am Anfang gab es fast gar keine roten Punkte, nur ja, aber, die Niederlage bei Paris.
Aber es gab auch keine Serie an grünen Punkten. Ich glaube, die längste Siegesserie sind 3 Spiele in Folge.
Ja, das ist
gewesen. Union, Bremen, Newcastle.
Ja, genau, und das ist ja nicht mal in der Liga gewesen, alle 3 Siege.
Und das ist halt
ja,
zu
wobei,
wenig.
Warte mal.
Ja, doch, sie waren da länger 4 ungeschlagen.
Ja, warte mal, 4. Und zwar zu Hause gegen Wolfsburg und in Hoffenheim gewonnen, zu Hause gegen Union gewonnen und zu Hause gegen Bremen gewonnen.
Okay, 4 Spiele
lag ein Unentschieden gegen Milan. Aber ja. Sprich, so, und da war aber auch das 1-0 gegen Wolfsburg, war okay. Das war okay. Das 1-0 gegen Bremen war schon echt schwierig. Und bei dem 4-2 gegen Union hat Union ja geführt. Und da dachtest du auch schon wieder, boah, mein lieber Mann. Und Union war ja zu dem Zeitpunkt, es war erst der 7. Spieltag, jetzt auch nicht gerade in Galaform. Also sind als 11. in das Spiel gegangen und da musste der BVB sich arg strecken, um das Spiel zu gewinnen. Dann hat man danach in Newcastle gewonnen. Dann in Frankfurt hätte man verlieren müssen. Man hat 3-3 gespielt. Frag mich bitte nicht, wie das zustande gekommen ist. Aber man hätte das Spiel auf jeden Fall verlieren
müssen. Deutlich schlechtere Mannschaft gewesen, ja.
So. Dann gewinnst du irgendwie mit Glück und Verstand 1-0 zu Hause gegen Hoffenheim. Wobei Hoffenheim an dem Tag eigentlich keine wirkliche Chance hatte, irgendwie einen Punkt zu holen.
Da sprechen wir aber vom Pokal.
Ah, Pokal, Entschuldigung.
Und da muss ich dann wiederum sagen, dass ich fand, dass das spielerisch von der Anlage, von der Systematik, auch von den Abläufen, trotz eines 1-0s, eines der besten Spiele
war. Ja, das war, darauf wollte ich ja mit meiner Aussage hinaus, sehr souverän. Da war definitiv weniger sexy, aber erfolgreich. Und
das fand ich sogar sexy. Ich fand das Spiel gegen Hoffenheim sexy, weil sie
Hoffenheim hatte keine Chance.
Ja, und weil sie eine Formation gewählt haben, die auch sexy war. Ne, mit diesem verkappten Achter, mit Brand, Rainer. Also es war ja so ein 4-3-3. Keinen klaren Sechser gehabt, glaube ich, aufgrund verschiedenster Ausfälle auch. Und Terzic hat sich dann was einfallen lassen, was ich sehr interessant fand und auch gut, weil ich bin immer, das liest man vielleicht auch oder man hört es hier in dem Podcast, immer ein Verfechter von mutigen Auftritten. Also immer eigenes Spiel durchbringen und dann erst gucken, was macht der Gegner und nie sich daran orientieren, na, wie treten die auf, was können wir machen, um deren Spiel zu zerstören, ist für mich immer die falsche Denkweise, weil du raubst deine eigenen Stärken und konzentrierst dich halt komplett auf den Gegner und ja, schiebst dich die vielleicht dann selbst auch in ein System, was dir gar nicht so gut tut.
Oh, er möchte kurz aushusten, das kann er natürlich sehr gerne tun, der Kollege Pinot. Ja, 4-0, dann danach halt zu Hause gegen die Bayern verloren und dann ist ja das Erstaunliche, hat man zu Hause 2-0 gegen Newcastle gewonnen, da muss man allerdings auch sagen, ja, es war wieder ein souveränes Spiel, allerdings 80 Ausfälle bei Newcastle.
Völlig verständlich, dass Borussia Dortmund sich an dieser Champions League Gruppe hochzieht, dass man sie dafür lobt, weil es war die Hammer, die Todesgruppe bei der Auslosung. Allen Respekt, dass sie das so souverän dann auch gemeistert haben. Aber wenn man jetzt mal wirklich rückblickend da drauf schaut, muss man schon sagen, boah, so eine richtige Hammer-Todesgruppe war das gar nicht. Da bin ich ehrlich, das war Newcastle, man sieht es ja jetzt auch mittlerweile in der Liga, die rutschen immer weiter ab, auch aufgrund dieser vielen Ausfälle, die du angesprochen hast, die waren sehr, sehr harmlos hier in Dortmund. Der AC Milan im Rückspiel für mich unerklärlich, wobei Borussia Dortmund da sicherlich auch sehr, sehr gut gemacht hat und ihnen den Zahn gezogen hat. Und ja, vor allem in den entsprechenden Bereichen dann auch gut agiert haben, aber auch Paris jetzt im Rückspiel, das ist ja auch jetzt, das ist nicht vergleichbar mit anderen Top-Teams wie Manchester City, wie Barcelona, wie Real. Also nochmal großen Respekt, dass sie es so souverän gemacht haben. Es wird mir aber vielleicht ein bisschen zu positiv geredet, dass sie dann da durchgerutscht sind, so wie sie durchgerutscht sind. Ne? Also ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich fand einfach, ja, dass die Gegner am Ende namhaft waren, Riesenpotenzial haben, tolle Spielertypen in ihren Reihen haben, aber dass sie in den entscheidenden Duellen, also in den direkten Duellen gegen Dortmund, nicht ihr Leistungsmaximum erreicht haben. Milan in Dortmund, das war okay, fand ich zu dem Zeitpunkt sogar auch stärker als Newcastle vielleicht. Newcastle zu Hause, da hast du phasenweise schon erkannt, was die eigentlich können. Da hat Borussia Dortmund einfach sehr erwachsen gegen gespielt, da haben sie gut gegengehalten. Spielerisch ja jetzt auch nicht unbedingt geglänzt, ist aber egal. Da haben sie es einfach dann auswärts in einem schwierigen Stadion gegen eine schwierige Mannschaft durchgekriegt. Ja, aber Milan-Rückspiel, Paris-Rückspiel, Newcastle, eigentlich alle Rückspiele waren unterdurchschnittlich von den Gegnern.
Kann man jetzt dagegenhalten und sagen, hat der BVB in den Spielen jeweils gut gelöst?
Sag ich ja. Absolutes Lob.
Weil du eben gesagt hast, durchgerutscht. Du hast dann ja gesagt, ich weiß hoffentlich, worauf du hinaus willst. Ja, ich verstehe das schon. Das Wort ist mir in dem Zusammenhang ein bisschen zu negativ, aber ich verstehe, was du meinst. Von daher ist das absolut in Ordnung. Sie sind am Ende Erster geworden. Und wenn ich mir die anderen Gruppen ansehe, glaube ich, dass es trotzdem die schwierigste Gruppe war. Ob es jetzt eine Hammergruppe war, von den Namen her bestimmt. Aber insgesamt gesehen gebe ich dir da recht. Eine Hammergruppe war es, wenn ich die Leistung der einzelnen Mannschaften betrachte, nicht.
Genau, so.
Ja, Newcastle sicherlich gebeutelt dadurch, dass sie große Verletzungsprobleme hatten jetzt in der Gruppenphase. Ich denke, sie sind besser als das, was sie gezeigt haben. Trotzdem war es ja bis zur letzten Minute spannend, wer da überhaupt als zweite Mannschaft ins Achtelfinale einzieht. Und deswegen muss ich da sagen, das ist absolut in Ordnung, würde ich aber trotzdem auch keine Eins geben für diese Gruppenphase. Nee,
eben, das meine ich. Und so. Die größte Gefahr dieser Hammergruppe war ja, dass es sehr ausgeglichen ist. Also, dass du da selbst mit einer relativ hohen Punktzahl hättest ausscheiden können. Du hattest keine zwei Favoriten, wo du wusstest, die marschieren da irgendwie mit 12, 15 Punkten durch. So wie diese unfassbar langweilige Leipzig-Gruppe, wo ja, glaube ich, am vierten Spieltag schon alles entschieden war. Aber ja, sie haben es gut gelöst, definitiv. Aber ich bin jetzt auch bei dir, es ist jetzt keine Eins gewesen.
Letzter Sieg in der Bundesliga am 25.11. Was habe ich denn da gelesen eben? 12. Spieltag zu Hause, 4-2 gegen Gladbach gewonnen. So. In diesem Spiel lag man mit 0-2 zurück und nur die Kniescheibe des Gladbacher Spielers hat dafür gesorgt, dass man nicht mit 0-3 zurücklag und man hat wirklich in der ersten halben Stunde alles falsch gemacht, was man falsch machen kann in einem Fußballspiel. Man hat sich teilweise vorführen lassen von einer jungen Gladbacher Mannschaft, die alles andere als stabil ist. Okay, Gladbach zu dem Zeitpunkt immerhin auch Neunter gewesen, aber trotzdem jetzt kein Gegner, wo du zu Hause irgendwie ja so eine Art von Fußball spielen musst. Dann gab es einen Doppelschlag, das Ding war ganz, ganz schnell gedreht und dann kam Gladbach irgendwann nicht mehr hinterher. Aber es war eigentlich insgesamt keine gute Leistung auch in dem Spiel. Erste halbe Stunde wirklich wieder desolat.
Vor allem erschreckend, weil es ja eigentlich ganz klar war, was erwartet war nach diesem Auftritt in Stuttgart. Also du musstest ja eine Reaktion zeigen auf diesen desolaten Auftritt beim VfB.
Ganz ehrlich, in Stuttgart hätte man 6 oder 7-1 verlieren können in der Liga. Und dann ein paar Tage später ein paar Tage ist gut, da war eine Länderspielphase dazwischen, aber dann spielst du danach zu Hause gegen Gladbach, die du in den letzten Jahren ja immer vom Feld gefegt hast, kann man glaube ich schon so sagen. Kann mich an kein Spiel erinnern, wo es mal richtig schwierig war, wobei bei dem Kramer-Eigentor, aber das ist ja schon ewige Jahre her. Aber sich so zu präsentieren, das ging wirklich gar nicht. Und das ist der letzte Sieg auf nationaler Ebene. Der ist vom 25. November. Seitdem, ja, gab es noch den Sieg bei Milan, aber hat man kein Spiel mehr gewonnen. Also man hat im ganzen Dezember kein Spiel gewonnen.
6 Partien, ja.
Und das
7
ist
Partien
halt,
mit dem Milan-Spiel.
Das ist natürlich, das ist schon arg dürftig. In Leverkusen war man auch klar unterlegen, hat sich irgendwie zu einem Punkt gegammelt. Also tut mir leid, vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen zu kritisch. Aber es war ja nicht gut.
Nein, Leverkusen, also da hast du gesehen, wie schöner Fußball aussieht. Die haben Borussia Dortmund laufen lassen.
Die haben aber danach auch weiterhin sensationell
verlagert. Sie haben alles richtig gemacht, sie haben nur das Tor nicht getroffen. Ich habe zu Dirk irgendwann gesagt, ich glaube, die können heute noch 180 Minuten spielen. Die werden irgendwie nicht treffen. Und dann rutschte er dann doch irgendwann da rein und Borussia Dortmund hat, glaube ich, zweimal aufs Tor geschossen, das in der zweiten Minute und das in der 90. Minute. Also das war nichts.
Dürftig.
Das war nichts. Das war gar nichts. Aber das war dann auch wieder dieser Ansatz, den ich gerade besprochen oder angesprochen habe. Du hast dich komplett auf die Stärken des Gegners fokussiert und hast alles danach ausgerichtet, sie zu zerstören. Hast aber dabei komplett vergessen, dass du selbst ja auch noch Fußball spielen kannst. Und so hast du es dann eigentlich nicht einmal geschafft, vernünftig über die Mittellinie zu kommen, weil es nur darum ging, wie kann ich Angriffe unterbinden, aber wie ich was fürs eigene Spiel tun kann, stand da irgendwie nicht auf dem Matchplan drauf. Zumindest war das nicht zu erkennen. Und das ist ja dieser defensive Aspekt, den man jetzt auch Terzic mittlerweile vorwirft, weil er das dann eben auch plötzlich gegen Teams wie Stuttgart getan hat, wenige Tage später und da 0-2 krachend gescheitert ist. Das war ja genau die gleiche Marschroute, wo es ja dann offensichtlich auch aus der Kabine heraus Spieler gab, die gesagt haben, boah, nee, das ist nicht das, womit wir uns identifizieren. Wir sind Borussia Dortmund, wir wollen offensiven Fußball spielen, wir wollen kreieren, wir wollen dominieren und das haben sie in beiden Spielen nicht getan.
Letztes Spiel zu Null war das Heimspiel in der Champions League gegen Newcastle am 7. November. Danach hat man immer Tore kassiert. Und teilweise hätte man ja auch deutlich mehr kassieren müssen, als man kassiert hat. Es gab dann nach dem Leverkusen-Spiel die Pokalniederlage in Stuttgart. Dann gab es diese ja auch insgesamt schon unglückliche Heimniederlage gegen Leipzig durch die rote Karte von Mats Hummels. Okay, aber trotzdem ist eine Niederlage am Ende. Und dann war es nochmal okay gegen PSG, aber es war in Augsburg schon schwierig. Und es war nochmal schwieriger zu Hause gegen den 17. aus Mainz. Also man hat da nicht irgendwie gegen den 5. aus Mainz gespielt in einer guten Verfassung, sondern gegen den 17. Und es war nach einer starken Anfangsphase dann irgendwann nicht mehr zu ertragen. Also nochmal, vielleicht bin ich dazu kritisch, aber ich finde, man kann jetzt in den letzten Wochen auch nicht immer alles schönreden. Und was ich ganz schlimm finde, ist dieses, ja, wir haben jetzt da ein leichtes Auftaktprogramm, dann spielt der BVB in Darmstadt und in Köln. Und die kämpfen aber beide um den Klassenerhalt. Jetzt ist in Köln natürlich gut was los aktuell durch die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs.
Und auch auf der Trainerbank.
Ja, und auch auf der Trainerbank in Darmstadt. Also man spielt jetzt gegen den 18. auswärts, gegen den 17. auswärts, gegen den 14. zu Hause und dann in Heidenheim. Vorher hat man aber gegen den 17. zu Hause gespielt und in Augsburg. So, da hieß es, ich glaube Jürgen Kors war es, der gesagt hat, vor dem Augsburg-Spiel, in den nächsten 6 Spielen müssen 18 Punkte her. Man kann sich aber immer nicht darauf verlassen, dass man die auch holt. Aber jetzt haben wir die Rückrunde der vergangenen Spielzeit mit einer Note bewertet. Hast du eine 2,5 gegeben? Was gibst du dieser Hinrunde?
Eine 3,5.
Eine 3,5, sag mal. Da habe ich aber eben was ganz anderes rausgehört. Da hätte ich locker mal mit einer 4 gerechnet.
Ja, die kriegen sie aber nur nicht wegen der Champions League. Also da bin ich genauso, wie ich es in der Rückrunde des vergangenen Jahres war. Es ist dieser halbe Note Ausschlag, diesmal dann nach unten, also positiv gesehen, durch den Auftritt in der Champions League, durch das Weiterkommen, durch die Erstplatzierung in der Gruppe. Dadurch retten sie sich auf eine befriedigende Minus und ausreichend wäre dann der Gesamtauftritt zu sehen in der Liga, ja.
Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen und da sind etliche reingekommen.
Ich würde vorher gerne noch ein Thema aufmachen, weil ich finde, dass da eigentlich in dieser Saison viel zu selten drüber gesprochen wird. Du hast es kurz angedeutet, seit weiß ich nicht wie viel Spielen jetzt nicht mehr zu Null. Wenn ich jetzt unsere Statistik, die wir bekommen haben von unserem Datendienstleister, richtig gelesen habe, sind das die meisten Gegentore in einer Hinrunde seit 2015. So. Und ich weiß noch, dass man unter Marco Rose vor allem diese Zahl der Gegentore extrem stark thematisiert hat. Und es ist da dann vielleicht auch ein bisschen daran lag, dass man so Spiele hatte, wo man 3-4 gekriegt hat. Jetzt kriegt man aber in der Regel immer 2, so im Schnitt würde ich das jetzt einfach mal sagen. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt gerade in der Liga sind. Aber die Zahl ist halt für ein Top-Team viel, 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 viel zu hoch. Und deswegen sind es ja dann nicht nur 6 Punkte auf Platz 4, sondern du hast ja auch noch ein Torverhältnis von 15 schlechter oder so, dass da eigentlich noch ein Punkt drauf zu rechnen ist. Das ist wirklich schon bedenkenswert, ja.
Ja, und es hätten ja noch viel mehr sein müssen. Also allein das Stuttgart-Spiel, wie gesagt, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass sie in einigen Spielen Glück hatten, dass sie nicht noch mehr Tore kassiert haben. Kann man nicht anders sagen. Also ich sag mal locker 5 mindestens, mehr hätten es sein können insgesamt.
Ja, wenn du das alles hochrechnest. Ja. Bayern zu Hause, die hatten auch noch gute Möglichkeiten.
Möchtest du deine Gesamtnote für die Hinrunde nochmal überdenken?
Ja. Ich mache eine 4 draus.
Ich habe ihn rumbekommen.
Mach eine 4.
Nein, aber weil du ja eben auch
je länger man darüber nachdenkt, ja,
dass auch die Champions League Gruppe
Champions League ist
nicht
in
so
Gefahr,
gut
die Champions League Gruppe war nicht so gut und du musst ja ich versuche dann erst, also das hört sich immer in diesen Begrifflichkeiten so okay an, aber das ist ja nicht befriedigend, was Borussia Dortmund da gerade macht,
das sondern ausreichend. Das ist
wenn überhaupt ausreichend. Und es ist eigentlich weniger als ausreichend, weil ausreichend wäre, wenn du irgendwie gerade auf Platz 4 stehen würdest. Da stehen sie aber nicht, da haben sie 6 Punkte Rückstand. Und dann musst du es mit der Gruppe irgendwie auf eine glatte 4 bügeln. Ich gehe mit einer 4.
Okay. Bist du durch mit deinen
Zwischenthemen? Jetzt wäre ich mit allen Zwischenthemen erstmal durch. Wenn nicht, werfe ich die einfach phasenweise.
Ja, ist ja kein Problem. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Wir sind ja hier offen für alles. Also will ja hier nichts vorschreiben. So. Terzic hatte in den beiden starken Rückrunden einmal Haaland, Sancho und Bellingham im Kader, das andere Mal Bellingham, Guerrero und Allaire in Topform. Es wäre naiv zu glauben, dass die nächste Rückrunde wieder so laufen wird. Denkt Watzke das wirklich?
Es ist auch naiv, das zu glauben. Da gehe ich total mit Gregor Kobel, der nach dem Mainz-Spieler ja auch so ein bisschen den Terzic widersprochen hat, wobei ich ja jetzt auch bei Terzic der felsenfesten Überzeugung bin, dass da nicht einfach nur der Glaube daran ist oder die Hoffnung, das wird schon wieder sich irgendwie so dahin entwickeln. Da wird schon harte Arbeit hinterstecken, da wird auch viel für getan, vielleicht ein bisschen mehr, als sie es bislang getan haben. Aber klar, so wie Kobel es sagte, sich einfach nur darauf zu verlassen, dass Borussia Dortmund jetzt immer nach einer bescheidenen Hinrunde einfach zurückkommt und dann wieder um die Meisterschaft spielt, das wäre komplett blauäugig. Ja, ich weiß nicht, ob Hans-Joachim Watzke daran festhält, weil er darin Hoffnung sieht oder weil er in dem Gesamtkonstrukt einfach was erkennt, weil er das Vertrauen weiterhin in die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Spieler hat. Ich bin mir relativ sicher, weiß jetzt nicht, inwiefern ihr das hier auch schon thematisiert habt, dass natürlich so diese eine Aussage, ich weiß gar nicht, wann sie getätigt wurde, ich glaube irgendwie völlig unnötig am 3., 4. Spieltag oder so von Hans-Joachim Watzke, ihm so ein bisschen auf die Füße fällt, weil er gesagt hat, wir prägen mit Edin Terzic eine neue Ära, egal was kommt, so nach dem Motto. Er ist natürlich dann jetzt auch ein bisschen in der Bredouille, da dann in der ersten Krise, sage ich jetzt mal, wo man sich gerade befindet. Sie ist ja noch nicht komplett auf dem Peak. Natürlich spielt man unterdurchschnittlich für Borussia Dortmund, aber sie haben ja recht, mit 6 Punkten ist auch die Champions League noch in Schlagdistanz. Das kann man erreichen, ohne Frage. Vor allem, weil man ja auch gucken muss, schafft Stuttgart das so konstant durchzuhalten. Da dann sofort den Trainer zu entlassen, würde er sich natürlich auch ein bisschen unglaubwürdig machen. Deswegen glaube ich persönlich, dass man schon auch in diesen Spielen jetzt, in den Gesprächen analysiert haben wird und dann auch irgendwann eine, wenn ich sagen, Deadline gezogen hat, aber schon auch eine Punktevorgabe gegeben haben wird, was aus diesen Partien gegen die vermeintlichen Absteiger oder Abstiegskandidaten, die du gerade vorgelesen hast, Darmstadt, Köln, Bochum und Heidenheim, wie viel da rauskommen muss. Und dann könnte man tatsächlich in 4, 5, 6 Wochen an der Stelle von Hans-Joachim Watzke sagen, wenn man ihn dann, den Trainer dann entlassen müsste, könnte man immer noch behaupten, wir haben alles versucht, an ihm festzuhalten, aber jetzt geht's eben gerade nicht.
Wie viele Punkte? Ach ja.
Eins noch dazu, weil diese Trainerdiskussion, vielleicht wird sie gleich auch nochmal aufkommen, aber dass wir es jetzt so ein bisschen rund haben, was ja Fakt ist, man nimmt sich aktuell nicht die Möglichkeit, in 6 Wochen zu handeln. Also natürlich ist jetzt gerade dieser Break da, die Pause, da denkt man eigentlich, ja, wird ja Sinn machen, jetzt einen neuen Trainer zu installieren, der kann jetzt ein bisschen mit der Mannschaft arbeiten. Die Kandidaten würden aber aller Voraussicht nach auch noch in 4 bis 6 Wochen zur Verfügung stehen.
Mhm.
Wenn man jetzt nicht befürchten muss, dass Glasner irgendwo anders unterschreibt, dass ein Hasenhüttl jetzt gerade irgendwie ganz frisch was kriegt. Ne? Und deswegen kann man dieses geringe Risiko noch eingehen. Natürlich immer im Hinterkopf behalten, na, dann könnte die Champions League auch plötzlich 8, 9, 10 Punkte weg sein.
Mhm. Sagen wir mal so, der Name Terzic taucht in den Hörerfragen noch das eine oder andere
kommt auf. Ich dachte es fast.
Aber Robert grüßt aus Berlin und möchte gerne wissen, ob es eine heiße Spur bezüglich möglicher Neuzugänge gibt. Und damit beantworten wir direkt alle Neuzugangsfragen auf einmal. Und zwar wird neben der Position des Außenverteidigers auch noch für eine andere Position nach Verstärkung gesucht. Und welche Namen werden gehandelt?
Es ist extrem ruhig, muss man wirklich sagen. Ich denke, das merkt doch jeder. Das ist jetzt nicht nur, dass die Hirona-Richten irgendwie gerade nicht up-to-date sind, sondern wer sich die anderen Portale auch mal anschaut, da passiert auch nichts. Da werden keine Namen gespielt. Der einzige Name, der aufgetaucht ist, den auch wir dann verfolgt haben und der auch durchaus denkbar ist, ist Sergio Reguilón. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus.
Verbener, sag ich nur.
Aktuell unter Vertrag bei Manchester United, ausgeliehen von Tottenham. Das könnte jemand werden, der akut dann auch hilft, weil natürlich auf der Außenverteidigerposition Bedarf ist, aus verschiedensten Gründen, aus Gründen der Verletzung von Julian Riasson, Ben Zebaini beim Afrika Cup, aber natürlich muss man auch festhalten, dass man sportlich nachlegen muss, weil da ist Handlungsbedarf da. Man war generell sehr knapp aufgestellt auf dieser Position, das haben wir auch schon im Sommertransferfenster immer wieder besprochen. Und dann haben eben auch die Außenverteidiger nicht besonders überzeugt. Wolf natürlich ein riesiger Leistungsabfall im Vergleich zur Rückrunde des vergangenen Jahres. Rami Benzebaini überhaupt nicht so reingefunden, wie man sich das gewünscht hat von ihm. So dass man jetzt sicherlich nochmal nachlegen muss auf dieser Position. Und es deutet viel darauf hin, dass es dieser Spieler werden könnte. Ich kann so viel verraten. Ich saß am ersten Weihnachtsfeiertag am Flughafen in Dortmund, weil ein Flieger nach Manchester ging. Ich kann von Dortmund aus einen Privatflieger nach Manchester, aber ich kann verraten, es waren 3 korpulente Engländer und kein Sebastian Kehl.
Ja gut, vielleicht hat das sich verkleidet.
Nee, also das hätte ich erkannt. Das hätte ich wirklich erkannt.
Oh. Ja, wenn er schlau ist, dann ist er einfach von Düsseldorf geflogen und sie haben eine falsche Fährte gelegt.
Natürlich, sowas ist immer möglich. Man muss da einfach immer mal wieder vorbeischauen. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, können sich überall in der Welt treffen, können beide nach Athen fliegen und es da machen. Aber
3 korpulente Engländer, die von Dortmund nach Manchester geflogen sind, um dann den Zug zu nehmen nach London, um im Alley Pally um den WM-Titel zu spielen.
Alles möglich.
Ja.
Ich vermute, dass sie über Weihnachten einfach hier waren. Weil es ist an Heiligabend vormittags ein Flieger aus Manchester auch gelandet. Also es hätte alles sein können. Es hätte der Spieler sein können. Es hätte auch ein gewisser Jadon Sancho sein können. Es hätte auch Sebastian Kehl sein können.
Ich habe ja gesagt,
aber
wir beantworten jetzt alle Neuzugangsfragen. Deswegen, weil es gefühlte 20 Mal kam. Malen für Sancho?
Ich glaube nicht dran. Gar nicht, weil es an wirtschaftlichen Faktoren scheitern könnte, sondern das ist aber jetzt wirklich meine persönliche Meinung. Wir haben nichts Festes dazu, das ist jetzt nur meine Sicht der Dinge. Du kannst nicht als Verein, und damit meine ich jetzt vor allem die Bosse, Sebastian Kehl, Hans-Joachim Watzke, den Trainer in dieser Situation stärken, öffentlich die Spieler in die Pflicht nehmen, von ihnen anderen Einsatz fordern, andere Herangehensweise, Ernsthaftigkeit, Professionalität in der Arbeit und dann einen Jadon Sancho zurückholen, der für alles bekannt ist, aber nicht für diese Tugenden, die ich gerade aufgezählt habe. Er ist ein herausragender Fußballer und er würde der Mannschaft sicherlich auch weiter helfen. Aber ich glaube, dass er in dieses aktuelle Gefüge nicht passen würde. Weil er eben da dann Dinge vermissen lässt und das wäre eigentlich eine Aktion, die dann so nicht zu dem passt, was man gesagt hat.
Spannende These, glaube ich auch, dass das nicht passt und deswegen unwahrscheinlich, dass sie ihn holen. Ich glaube, sportlich wäre das genau der Unterschiedsspieler, den man bräuchte. Natürlich in der Verfassung seiner ersten Zeit in Dortmund.
Ja, du darfst nicht vergessen, wie lange der keinen Fußball mehr gespielt hat. Wir wissen alle, was so Rückholaktionen auch manchmal mit sich bringen, wie sie scheitern können. Natürlich kann auch er hier wieder einschlagen, weil er hier das Vertrauen spürt. Aber ich persönlich halte da nichts von. Den dann wieder, also so generell von diesen Rückholaktionen. Da war ich auch bei Hummels nicht ein Freund von, da war ich bei Götze erst recht kein Freund von.
Ja, aber bei Hummels hat es ja funktioniert.
Es hat funktioniert, ja, aber...
Ist der Einzige, bei dem es funktioniert hat.
Es ist, ich finde immer, dass das einen Beigeschmack hat. Also wenn die Jungs weg wollen, dann ist das das eine, dann müssen sie sich aber auch da durchkämpfen und dann aber einfach wieder zu sagen, ich gehe dahin, wo es mal geklappt hat und dann funktioniert das wieder. Das ist das Gleiche wie, wir werfen Watzke vor, er hat die Hoffnung, dass es jetzt einfach wieder so mit Borussia Dortmund in der Rückrunde klappt und sie wieder so einen Lauf starten. Also das ist ja nur ein Glauben und Hoffen, aber da steckt nichts hinter in der Regel.
Meint ihr, es wäre denkbar, ähnlich wie in anderen Sportarten, einen erfahrenen Trainer als Co-Trainer zu installieren, also jemand, der aus der ersten Reihe zurücktritt und gern für den taktischen Bereich in zweiter Reihe ohne den medialen Druck arbeiten will? Ich würde da Favre sehen, damit er sich sprachlich nicht mehr vergaloppiert. Also, das schließe ich absolut aus. Dass Lucien Favre hier als Co-Trainer zu Borussia Dortmund kommt, sehe ich gar nicht.
Das sind ja jetzt irgendwie auch Fragen... Oder ist eine Frage auf drei verschiedenen Ebenen, finde ich so. Also bezieht sich jetzt auf Dortmund, bezieht sich aufs Allgemeine. Also generell kann ich mir das vorstellen, dass das irgendjemand macht und irgendein Trainer da auch mal bereit zu wäre, dann ins zweite Glied zurückzurücken. Wenn das jetzt auf Borussia Dortmund bezogen ist, ich sehe jetzt nicht, dass Edin Terzic sagt, wir holen einen erfahreneren Mann und ich ziehe mich zurück. Das sehe ich gar nicht. Und dass er sich einen Favre an die Seite holt, das glaube ich auch nicht. Also das ist eine komplizierte Frage, wie ich finde.
Jetzt kommt neben dem lustigen Vorgeplänkel, für das ich mich heute nochmal herzlich bedanken will, insbesondere diese Nummer mit der Zeitreise fand ich ganz fantastisch. Ich bin ein großer Freund der Trilogie Zurück in die Zukunft. Hast du Zurück in die Zukunft gesehen? Solltest du dringend tun, fantastisch. Was sagt ihr zur Wahl zum Nationalspieler des Jahres? Ist das Ergebnis das, das der DFB auch verdient?
Ist eine lustige Aktion. Als mehr würde ich das jetzt aber auch nicht bewerten, meine Güte. Ja, da haben jetzt irgendwelche Twitter-Accounts so aufgerufen, Emre Can zu wählen. Ist eine lustige Nummer, dass jemand, der die letzten Maßnahmen vom Neubundestrainer nicht nominiert wurde und vorher jetzt auch nicht wahnsinnig viel gespielt hat, zum Nationalspieler des Jahres gemacht wurde. Aber ich bin auch ehrlich, ich hätte auch nicht gewusst, wen ich sonst hätte wählen sollen bei dieser Abstimmung.
Ja, Entschuldigung, aber also... Sicherlich hat Niklas Füllkrug seine Limits, aber er macht in der Nationalmannschaft immer die Buden.
Ja, ist ja auch okay.
Also dann kann man
aber
den...
Ja.
Aber ganz, ja, du hast recht. Wen wählt man sonst?
Jetzt mal ganz ehrlich.
Abwehrspieler kannst du auf gar keinen Fall
anwählen. Wenn ich der DFB gewesen wäre, ich hätte auf diese Abstimmung verzichtet. Weil
ja, muss ja,
es war ja
powered by irgendwas.
Es war ja vorhersehbar, dass sowas passiert.
Findest du, ja?
Ja, bei den Namen, die dann da aufgetaucht sind, finde ich schon.
Emre Can, Nationalspieler des Jahres. Ich frage mich, wie verarscht kommt er sich wirklich vor? Weil er wird ja dann bei irgendeinem Länderspiel geehrt werden müssen. Es kann sein, dass er ja gar nicht fürs Länderspiel nominiert wird.
Glaubst du ehrlich, dass er da offiziell für geehrt wird?
Das war bei allen Spielern so, glaube ich, bislang. Ja.
Dann kriegt er das Ding nach Hause geschickt, dann fertig ist. Also ich glaube, wenn der DFB in der Kommunikationsabteilung schlau genug ist, also entweder machen
sie... Moment. Da könnte das Problem
liegen. Entweder springen sie jetzt auf den Zug auf und machen da jetzt wirklich eine lustige Nummer raus. Das wäre dann wiederum cool. Da könnten sie vielleicht auch mal ein bisschen Sympathien zurückholen. Aber wenn sie das jetzt ernsthaft durchziehen und den vor irgendeinem Spiel da ehren, ja gut, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann haben sie es auch nicht anders verdient.
Oliver schreibt, und das macht ihn sehr sympathisch, ich freue mich, der Podcast ist besser, als der BVB Fußball spielt.
Tja, das war super.
Zumindest im Moment, schreibt er.
Also kriegen wir eine 3,5.
Ja, super. Hier wird nochmal nach Transfer-News gefragt, das hatten wir natürlich schon. Du sollst mal bitte den fußballerischen Plan, die Idee, das gedachte System und den Spielaufbau von Terzic erklären. Da wird für einen Freund gefragt, der nach nun 71 Spielen unter diesem Trainer langsam ungeduldig wird.
haben ja mittlerweile, glaube ich, auch alle Kollegen hier in diesem Podcast schon versucht.
Und sind grandios gescheitert?
Nein, das würde ich nicht sagen, aber wenn ich es jetzt nochmal machen soll, ich habe es glaube ich auch schon ein paar Mal gemacht, dann bin ich wieder an diesem Punkt, das habe ich jetzt, erzähle ich jetzt dann heute zum dritten Mal. Er orientiert sich sehr am Gegner. Damit hat er sich vergaloppiert. Ich hoffe, das hat er jetzt eingesehen und vertraut wieder auf eigene Stärken, versucht ein System zu entwickeln, wo er dann auch wirklich jeden Spieler auf seiner besten Position einsetzt. Das ist natürlich auch dann manchmal so das Problem, wenn du mit Brand, Reus und nur einem Außenspieler spielst, dass dann meistens einer rausrutscht, der da eigentlich nicht hingehört. Ja, es ist so, die ganz klare Handschrift fehlt bislang und daran muss er arbeiten.
Warum wird von euch der taktische Offenbarungseid so wenig hinterfragt, zum Beispiel auf Pressekonferenzen?
Ploppt sehr, sehr oft auf. Wurde ich auch schon des Öfteren privat angeschrieben, wo ich dann diese Frage gestellt bekommen habe, warum hauen wir denn auf der Pressekonferenz nicht ständig drauf? Ne? Warum stellen wir nicht die unbequemen Fragen? Ich kann das verstehen. Dafür muss man aber vielleicht auch ein bisschen das Geschäft verstehen, wie es dann läuft. Also es ist doch klar, egal welche Frage ich stelle, es kommt irgendeine platte Antwort, die aber in der Regel nicht dazu führen wird, dass das Thema vernünftig aufgearbeitet wird. Sondern dafür sind dann Hintergrundgespräche da, die natürlich nicht vor Kameras, sondern ohne Kameras stattfinden, die nach Pressekonferenzen zum Teil sind, aber auch mal einfach so auf dem Gang. Es gibt Themen, die man mit dem Verein bespricht, Themen, die man auch mit dem Trainer bespricht, da sind auch Fragen bei, die er überhaupt nicht gut findet. Aber das immer auf der großen öffentlichen Bühne auszutragen, ist nicht unbedingt förderlich, um dem Thema wirklich ernsthaft auf den Grund zu gehen. Und deswegen sieht man in Teilen vielleicht auch mal davon ab, jetzt die große Bombe platzen zu lassen, wenn es nicht unbedingt sein muss, sondern dass man das dann auf einem anderen Weg macht und das Thema dann aber trotzdem erarbeitet und es vor allem nicht außen vor lässt. Und ich glaube, das kann man uns als Ruhrnachrichten nicht vorwerfen, dass wir irgendwelche Themen ausklammern, sondern dass wir die schon alle analytisch angehen.
Ich bin nicht auf den PKs, deswegen kann ich mich aus der Kritik rausnehmen.
Du hast damit nichts zu tun.
Genau. Wunderbar. So einfach mache ich es mir. Der Express berichtet, dass sich Steffen Baumgart Häuser in Dortmund von Maklern zeigen lässt. Gibt's doch noch einen Sonderpodcast?
Das von Rafael Guerrero ist noch frei.
Hm, schön. Phoenixsee?
Ja.
Ah, in deiner Nachbarschaft?
Ja. Ist nicht so weit weg.
Wisst ihr zufällig, ob die Bellingham-Boni auch eine Torklausel enthält? Dann müsste doch bald die Kasse klingeln.
Nee, ich glaube, da sind andere Boni inkludiert, aber es ist in der Tat so, dass da bald die ersten Zahlungen folgen können.
Mich würde eure Einschätzung zur Personalie Paris Brunner interessieren. Erst Rausschmiss, dann Versöhnung, nun Profivertrag. Irgendwie komisch das Ganze.
Ich finde das nicht komisch. Ich glaube, so eine Entgleisung, welcher Art auch immer, kann einem jungen Menschen passieren. Viel wichtiger finde ich die Aufarbeitung. Also erstmal muss man sagen, Borussia Dortmund hat den richtigen Schritt gemacht für das, was er getan hat. Wir wissen nicht, was er getan hat. Wir wissen nur, es gibt diesen einen Vorfall, von dem der Verein ja spricht, aber eben keine näheren Details dazu gibt. Hat man sich dazu entschlossen, den Spieler aus dem Spielbetrieb rauszuziehen, ihn zu suspendieren für eine gewisse Zeit und hat in der Zeit dann eben versucht, diese Thematik aufzuarbeiten. Das hat man zusammen mit dem Spieler getan, mit den Eltern, mit dem Berater. So. Und dann ist man an den Punkt gekommen, dass offensichtlich eine Einsicht da war, dass der Wunsch auch da ist, weiterhin gemeinsam zu arbeiten, dass der Junge bereit ist, an sich und auch an seiner Außendarstellung vielleicht zu arbeiten. Und dass er natürlich fußballerisch einen Wert für Borussia Dortmund hat, ist unbestritten. Das war vorher so, das ist auch immer noch so. Man war natürlich zeitlich so ein bisschen unter Zugzwang, weil dann diese WM vor der Tür stand. Deswegen war der Zeitpunkt vielleicht nicht optimal, aber man musste dann schnell handeln, hat das dann getan und ihn begnadigt kurz vor der WM, hat da dann wieder gute Leistung gezeigt, hat großen Anteil gehabt, dass man am Ende Weltmeister geworden ist und dass man dann dieses Thema auch irgendwann ruhen lässt, ist dann auch richtig. Also man kann jetzt nicht ihn begnadigen und ihm das dann immer noch weiterhin vorwerfen und gucken und ihn jetzt irgendwie damit bestrafen, dass man ihn in die U23 steckt oder er nur noch U19 spielen darf, bis er dann da rausrutscht. Sondern man muss dann bewerten, wie wertvoll ist er für Borussia Dortmund aus sportlicher Sicht. Er hat einen gewissen Wert, deswegen stand er dieses Jahr auch schon im Kader der Profis und wird jetzt auch aller Voraussicht nach mit ins Trainingslager reisen. und kann sich dann da beweisen und dass er dann irgendwann mit einem Profivertrag ausgestattet wird, ist völlig legitim.
Knifflige Jahresabschlussfrage von Wolfgang aus dem Kreuzviertel. Von mindestens zwei von den insgesamt vier BVB-Hauptverantwortlichen, Watzke, Terzic, Kehl und Sammer, muss man sich heute fiktiv trennen. Die Fragen heute sind echt gut. Wen nominiert er und wer soll der Nachfolger sein? Viel Spaß dabei und einen guten Rutsch. Vielen Dank. Und
vielen, natürlich vielen guten Dank.
Rutsch zurück.
Vielen Dank.
So, zwei von den vier.
Wer ist weg? Mal. Nee, ich mach's mir einfacher. Also ich würde erstmal Matthias Sammer als externen Berater streichen. Ich glaube, dass mir da einige zustimmen würden, auch dass die Arbeit nicht ganz so sichtbar ist von ihm, wie man sich das vielleicht wünscht. Natürlich ist es immer gut, eine externe Draufsicht zu haben. Ich weiß nur nicht, wie extern sie bei Matthias Sammer wirklich ist. Aufgrund der Verstrickung und aufgrund der Freundschaft mit Hans-Joachim Watzke, auch aufgrund dessen, dass er schon lange vorher im Verein gearbeitet hat. Da dann vielleicht jemanden zu haben, der komplett extern ist, würde mir besser gefallen. Jetzt muss ich noch einen Nachfolger benennen, das finde ich mal relativ schwierig. So aus der Kalten heraus.
Aus der kalten Hose, oder?
Weiß ich nicht, stelle ich erstmal hinten an. Und wenn ich jetzt... ich persönlich jetzt gerade in der Situation wäre, das entscheiden zu müssen, dann würde ich mich von Edin Terzic trennen.
Ich trenne mich von Hans-Joachim Watzke, der aber noch irgendwie eine Rolle hat, so wie Raubal hier, Ehrenpräsident. Also kann er natürlich nicht sein, aber sowas in der Art. Und Nachfolger wird Carsten Kramer, relativ simpel. Ja. Und dann rückt intern natürlich noch jemand in die Rolle von Kramer und so weiter. Also da ändert sich nicht so sonderlich viel. Aber auch weniger mediale Präsenz des Geschäftsführers dadurch automatisch. Und ich trenne mich außerdem von Sebastian Kehl.
Und also tauschen wir beide alle vier aus.
Wir beide tauschen alle vier aus. Das ist natürlich wunderbar. Dann geht's richtig zur Sache. Rambazamba. Ich habe einen Nachfolger schon benannt und ich trenne mich nicht von Terzic, weil die Alternativen mich aktuell auch nicht vom Hocker reißen.
Ja gut, das ist ja jetzt die Frage, also ist ja alles fiktiv. Fiktiv würde ich Thiago Motta einstellen.
Thiago Motta? Boah, okay, der ehemalige Interspieler.
Unfassbar erfolgreich mit Bologna gerade, ne?
Das ist richtig. Thiago Motta.
Jemand, der ganz...
viel Italienisch gegessen zu Weihnachten, oder was?
Nee, überhaupt nicht. Aber ein bisschen über ihn auch mal gelesen und... sehr interessant, was er ja auch für Ansätze hat. Da sind ganz mutige Varianten bei. Er will den Fußball revolutionieren. Hat es ja auch in Paris, glaube ich, getan. In den Jugendmannschaften, dass er mit dem Siebener Mittelfeld spielt. Das ist ja ganz wild, aber ich mag solche Typen. Ich mag sowas. Und könnte mir sowas ganz gut vorstellen in Dortmund. Also jemand, der mal ein bisschen wilder ist, der experimentiert, der nicht so festgefahren ist, sondern der viele Facetten auch hat. Sowas würde mich interessieren, ist natürlich absolutes Wunschdenken. Jetzt muss ich immer noch einen Berater nennen, ne?
Du musst noch einen Berater nennen und ich muss noch einen Kehl-Nachfolger nennen, aber das mache ich gleich.
Hat Max Eberl gerade einen Job?
Boah, ich weiß nicht, ob du das in Dortmund bringen kannst.
Ich sag's ja nicht.
Als was denn? Als Kehl-Nachfolger oder?
Nein, als externer Berater.
Als externer Berater.
Oh, Kevin Kieska rennt weg. den habe ich verschreckt mit der Idee.
Ja. Thiago Motta, also Bologna ist auf Champions League Kurs in der Serie A gerade. Das wäre wirklich phänomenal. Übrigens eines der Stadien in Italien, die ich unbedingt nochmal besuchen möchte, mit diesem schönen Turm da mittendrin.
Mittendrin am Elfmeterpunkt.
Ja, quasi. Okay. Und mein Nachfolger für Sebastian Kehl ist jemand, der Reibung verursacht. Du wirst genau wissen, wen ich meine. Weil ich glaube, dass man nur erfolgreich sein kann in einem Fußballverein oder in einem Sportverein oder auch in einem Unternehmen, wenn es Reibung gibt. Und deswegen hole ich natürlich Sven Mislintat. Ja. Aber er ist in seinem Bereich weltweit einer der führenden Experten.
Frag mal in Amsterdam nach. Ich glaube, die haben nicht ganz so eine gute Meinung von ihm.
Das mag sein. Und sie haben vielleicht auch in Stuttgart nicht die allerhöchste. Aber ich möchte Reibung in meinem Verein haben. Und wenn ich erfolgreich sein will, denke ich zumindest, dann ist es wichtig, dass nicht immer alle der gleichen Meinung sind und dass man sich vielleicht auch mal Dinge an den Kopf wirft, die nicht nett sind, aber du kommst weiter in der Sache. Und ich glaube, das könnte man mit Miss Lindhardt auf jeden Fall tun. Kehl ist mir manchmal nach außen zumindest ein bisschen zu glatt und das gefällt mir persönlich nicht. Das heißt nicht, dass er nicht kompetent ist in dem, was er tut. Wir sind nicht bei der täglichen Arbeit und den Gesprächen dabei. Wir wissen nicht, wie er intern wirkt. Ich weiß nur, wie er nach außen wirkt. Und das ist mir persönlich zu glatt. Sammer ist da deutlich direkter. Der ist aber nur externer Berater. Vielleicht wäre auch eine Definition, eine genauere Definition dieser Rolle mal ein bisschen gut. Also täte gut. Also bei mir, Watzke wird durch Kramer ersetzt. Kriegt aber irgendwie so eine Rolle wie Raubal als Ehrenpräsident. Und kann sich dann auf alle Sachen bei UEFA und DFL konzentrieren. Und das ist sicherlich für Borussia Dortmund dann auch nicht immer von Nachteil. Und Kehl ersetzt sich durch Miss Lindhardt. Ob Sammer dann überhaupt noch Lust hat, wissen wir nicht. Ja. Thiago Motta, das bleibt natürlich jetzt hängen, Kevin. Das bleibt hängen. Thiago Motta. Da hast du aber richtig einen ausgepackt.
Ja.
Tatsächlich. Natürlich. Wusste gar nicht, dass du dich so sehr für die Serie A interessierst.
Tue ich nicht, für Thiago Motta.
Okay, pass auf. Dann haben wir natürlich auch bei Instagram noch die ein oder andere Hörerfrage übrig.
Ich habe ja gesagt, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht.
Ja, ein paar
Stunde
Minuten.
12.
Ja, ein paar Minuten.
Aber heute können wir doch zwischen den Jahren haben die Leute doch Zeit zu hören, oder?
Ja, das ist ähnlich,
was man so richtig mit den Tagen anfangen soll. Das ist irgendwie alles komisch.
Hier wird gefragt nach dem besten Taxiteller in Dortmund.
Bester Taxiteller in Dortmund. Ich kann dir ehrlich nicht sagen, ob ich überhaupt schon mal hier einen bestellt habe. Also wenn der Hörer einen Tipp hat, gerne, kann er mir schreiben.
Sorbas auf der Hohen Straße habe ich vor dem Mainz-Spiel noch einen Taxiteller gegessen.
Auf der Hohen Straße? Ich kenne nur Sorbas auf der Märkischen Straße.
Ja, gegenüber, direkt an der Haltestelle Saarlandstraße, U-Bahn, kennst du doch, oder? Ja, da ist Sorbas. Schönen Gruß an Chefkellner Henning an der Stelle.
Oh, jetzt hätte ich jetzt einen anderen Namen erwartet, bin ich ehrlich.
Ja, aber der heißt nun mal so.
Ja, ich aber sagen? Ich hätte jetzt was Griechisches erwartet.
Achso, also, ja, okay.
Henning war jetzt irgendwie überrascht.
Hier nochmal Vorgeplänkel, ganz kurz. Weihnachtsessen, Pute mit Soße oder Würstchen mit Kartoffelsalat. Da wir immer Pute mit Soße essen, gehe ich natürlich damit. Ich mag aber auch sehr gerne Würstchen und Kartoffelsalat.
Ich hasse Kartoffelsalat, aber ich bin absolut, habe ich mit meiner Frau noch drüber gesprochen, es tut mir auch leid, liebe Schwiegermutter, aber ich bin einfach kein Puten-Fan.
Oh, gab's da Pute?
Ja. Aber gut, ich hatte ja Klöße und Rotkohl, das war ja alles gut.
Du hast die Pute weggelassen?
Ne? Nein, ich habe auch was gegessen, das Fleisch war auch gut zubereitet, super, aber das ist einfach nicht mein Favorite.
Mhm.
Wird's auch nicht mehr. Ich kann generell schlecht Sachen essen, wo noch ein Knochen dran hängt. Wo man dann so rumpulen muss für so ein bisschen
Stück Fleisch. Du hast keine Geduld.
Nee, ich finde das eklig.
Ah, du findest es eklig? Okay. Mhm. Kennst du die Sendung Schwiegermutter gesucht? Vielleicht findest du ja eine, die keine Pute macht zu Weihnachten.
Ich muss Roswitha wahrscheinlich nur Bescheid sagen, dann wird die mir Roswitha was anderes kredenzen.
Schöne Grüße, Roswitha.
Ja, Rossi, alles gut.
Rossi, schön. Hier war eine tolle Sache noch mit Rami Benzibaini, die sehr lustig war. Muss ich auf jeden Fall nochmal vorlesen. Jetzt finde ich es natürlich nicht. Bei all den Fragen. Sancho, wo bleibt Sancho? Haben wir eben schon gesagt. Warum holt man nicht einfach Tom Rothe sofort zurück?
Weil es, glaube ich, nicht ganz so leicht ist. Also es gibt ja auch Verträge, an die sich gehalten werden muss. Und wäre nicht undenkbar, dass man da versucht, wenn es da entsprechende Klauseln gibt, das zu tun, weil er natürlich eine herausragende Entwicklung gemacht hat in Kiel. Vielleicht tut ihm das halbe Jahr aber auch gut, um noch weiter zu reifen und dann im Sommer wieder anzugreifen. Bin gespannt, wie es da weitergeht.
Nach dem ganzen Ärger sollten wir positiv in die Zukunft blicken. Rami Benzibaini ist bald beim Afrika-Cup.
Ich wusste, dass es in diese Richtung gehen wird.
Fantastisch. Im Ernst, danke für eure tolle Arbeit im Jahr 2023 und einen guten Rutsch. Das wünschen wir natürlich genauso zurück. Wäre Nagelsmann eine Option im Sommer? Und der Nächste fragt auch, wartet man, bis Nagelsmann nach der EM zur Verfügung steht?
Nicht undenkbar, er war schon mal Kandidat. Damals hat man sich dann nicht dafür entschieden, mit ihm zusammenzuarbeiten, aber ich weiß auch nicht, ob Borussia Dortmund für Julian Nagelsmann gerade das Projekt ist, was er sieht oder ob er sich da doch im Ausland eher was vorstellen könnte. Undenkbar ist es allerdings nicht.
wäre Nuri Sahin in Zukunft ein ernsthafter Kandidat für den Trainerposten beim BVB?
Aus fachlicher Sicht sicherlich. Ich persönlich würde das allerdings nicht begrüßen, weil wir dann wieder diesen Stallgeruch haben und sie schwimmen wieder in der eigenen Suppe. Ich persönlich bin der Meinung, dass man da jemanden braucht, der von außen dann auch Ideen mit reinbringt und nicht schon mit allen zusammengearbeitet hat. Weil da bin ich so ein bisschen bei dir, es braucht auch mal Reibung. Und ich glaube nicht, dass es die zwischen Sebastian Kehl, Nuri Sahin und Hans-Jörg Watzke gegeben
hat. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Würde ich auch nicht machen. Die Premier League spielt jedes Jahr durch. Wir heulen schon im November. Sind wir verweichlicht?
Ja. Sind wir? Durchaus. Harry Kane weiß gar nicht, was er gerade machen soll, glaube ich. Winterpause? Was ist das denn?
Er wollte seinen Kumpels Fotos schicken.
Ja. Ich weiß gar nicht, wo ist er denn im Urlaub?
Das weiß ich nicht, irgendwo.
Aber er ist jetzt aus seinem Hotel ausgezogen, das habe ich gesehen.
Ja?
Die Familie ist es, glaube ich, nachgezogen, sind in die alte Villa von Hernandez. Naja, gut, dass der jetzt nicht in einem reinen Eckhaus wohnen wird, immer auch zu erwarten.
Ja, kann auch mal auf dem Boden bleiben. Gewinner und Verlierer des Jahres. Jeweils einen, bitte.
Des Jahres?
Ja, beim BVB. Kannst auch jemanden nennen, der nichts mit Sport zu tun hat. Ist mir egal, aber...
Ja, aber des Jahres oder der
also nee, der Hinrunde? Hier steht des Jahres.
Des Jahres? Julian Brandt. Gewinner. Verlierer. Boah. Das ist so schwierig, weil die natürlich alle irgendwie so komplette Phasen hatten, wo es dann wieder gut war. Da war es absoluter Schrott. Verlierer. Absoluter Verlierer.
Da denkt er nach. Es ist eine bewusst gelegte Sprechpause.
Sag du mal was.
Ich finde, die Nummer mit Emre Can als Kapitän hat überhaupt nicht funktioniert bislang.
Ja, aber dadurch ist nicht Emre Can Verlierer des Jahres. Er ist ja, er hat ja eine sehr, sehr gute Rückrunde gespielt, ist dann zum Kapitän geworden. Dann kannst du ja nicht zum Verlierer machen, nur weil das jetzt mit der Binde nicht klappt.
Ja gut, dann kannst du aber auch sagen, in der Rückrunde des vergangenen Jahres waren fast alle sehr gut. Dann hast du ja im Endeffekt nie einen Verlierer des Jahres. Wenn ich aber sehe, was er in der Rückrunde der vergangenen Saison gespielt hat, dann ist auch Karim Adeyemi ein großer Kandidat für Verlierer des Jahres.
Ja, der ist auch auf meiner Liste auf jeden Fall. Das ist jetzt echt fies, aber warum auch immer habe ich Niklas Süle im Kopf. Ich habe Niklas Süle im Kopf, weil der natürlich vom FC Bayern hier hingekommen ist mit Ambitionen, endlich wieder richtig zu spielen.
Aber er spielt ja nicht schlecht, wenn er spielt.
Nee, das ist aber was anderes. Das ist halt die Frage, wie du Verlierer definierst. Also du bist ja auch ein Verlierer, wenn du hervorragend performst, aber trotzdem nicht spielst. Also dann bist du am Ende ein Verlierer.
Dann wäre ja schön, wenn du
nicht nach dem Spieler hättest. Es wird ja nicht nach dem schlechtesten Spieler gefragt. Muss auch Sebastian Haller sagen, ne?
Ja, in einer gewissen Weise schon.
Spielt natürlich eine super Rückrunde, getragen von den Emotionen, aber jetzt ja gar nichts mehr. Yusufa Moukoko auch. Ja, großer Verlierer, viel verletzt wieder, ja. über das ganze Jahr eigentlich. Nie richtig zum Zug gekommen. Ja, das ist schwierig. Ich kann nicht einen ganz klar nennen.
Drei Fragen noch. Wie geht's mit Reus weiter?
Ja. Ich glaube schon, dass da so ein kleiner Knick ist zwischen ihm und Terzic, dass das Verhältnis nicht mehr ganz so gut ist, wie es vielleicht mal war. Aber es wird jetzt auch nicht zu großen Explosionen kommen. Das heißt, er wird sich mit einer ähnlichen Rolle anfreunden müssen wie vielleicht in der Rückrunde. Ich glaube nicht, dass er so viel spielt, wie er es jetzt in der Hinrunde getan hat, sondern dann auch häufiger auf der Bank sitzen wird. Aber er wird schon noch auf seine Einsatzzeiten kommen. Also so ein komplett schleichendes Ende sehe ich noch nicht.
Warum lieber dreimal überteuerten Durchschnitt statt einmal Hochkaräter?
Die Frage muss man jemand anders stellen. Also wenn ich das Geld hätte, wäre ich auch immer so eingestellt. Einmal teuer als zweimal billig. Ah, mein Kumpel Nick, jetzt fällt mir das nicht ein, mein bester Freund und Trauzeuge, hat da so einen Spruch. Aber ich komme nicht drauf.
Schade. War der lustig?
Nee, aber er hätte jetzt perfekt gepasst. Hm. Perfekt. Schöne Grüße an dieser Stelle.
Hört er hier rein?
Der hört ja ab und zu rein, ja.
Ab und zu?
Mhm. Also wenn ich da bin.
Ja, toll. Hier hatte ich noch eine letzte Frage. Wo ist sie denn? Was passiert mit Edin Terzic, wenn er die nächsten beiden Bundesligaspiele nicht gewinnen sollte?
Ich gebe ihm die nächsten 4 Bundesligaspiele und dann entscheidet sich. Mhm. Also selbst wenn er jetzt 2-mal verliert, glaube ich, dass das noch nicht das Ende ist.
Du fährst jetzt zeitnah ins Trainingslager. Oh, ich habe von Kevin Kiska eine Nachricht bekommen.
Beeilt euch.
Gewinner Kobel und Verlierer Moukoko. Ich denke, das meint er.
Ja, guck mal, haben wir doch beide hier auch. Na, Kobel haben wir jetzt nicht genannt, aber Kobel kannst du natürlich auch dazu zählen mit Brand. Bei Brand finde ich einfach erstaunlich, dass er unfassbare Werte hat. Ne? Also wenn man sich mal so das anguckt, ist er der Einzige, der überhaupt in den Top-Statistikwerten auftaucht. Auch im Bundesliga-Vergleich. Aber ja, Gregor Kobel, keine Frage, kann man auch aufzählen. Also nächste Woche lese Kevin Kiska mal in dir.
Kevin Kiska war noch nie im Podcast dabei, obwohl er immer hier ist quasi. Er war jetzt zuletzt in Elternzeit, um sich ein bisschen um die Familie zu kümmern. Das kann man ruhig mal machen. Und was gab es bei euch zu Weihnachten, Herr Kiska? Ja, gutes Essen.
Gutes Essen.
Ja, ja, was denn?
Du wirst doch nicht eingeladen. Wenn du so antwortest, wirst du nicht eingeladen. Das wird nichts. Komm, hör gutes mal weiter. Essen, lass ja. den Kiska, der soll auf die Knöpfe drücken.
Blend mal kurz Werbung ein, Kevin.
Kevin, arbeiten.
So, und da wird sie auch schon eingeblendet. 3 Euro für 3 Monate, da kann man nicht Nein sagen.
Da kann man nicht Nein sagen, vor allem jetzt in der Phase nicht. Ne? Ist schon spannend. Transfers, Trainingslager, 2 Mann vor Ort, exklusive Videos.
Oh ja.
Einblicke, ja. Hervorragend.
Und dann, wenn du aus dem Trainingslager zurück bist, ja. Ich weiß nicht, ob du schon darüber informiert wurdest, musst du am nächsten Tag hier...
Ich schon wieder dann?
Ja, weil nächste
Warum
Woche...
Warum denn der Dirk nicht?
Ja, nächste Woche ist Dirk.
Ach so, der macht die Vorschau aufs Trainingslager, ja, und ich mach die Rückschau.
Damit nächste Woche nicht du schon wieder hier bist und dann Dirk...
Kein anderer im Dienst nächste Woche, oder was? Das ist ja Wahnsinn, da habe ich schon wieder alle frei.
Das hörte ich.
Ja, okay. Ja gut, also Krampe nächste Woche und mich könnt ihr dann in 2 Wochen...
Ja. Und zwar müsst ihr wieder am Mittwoch, den 10. Dezember gegen 11 Uhr werden wir aufzeichnen. Viel später kann ich nicht, weil abends beginnt die Handball-Europameisterschaft in Düsseldorf im Stadion.
Das ist ja puh, Wahnsinn.
Muss ich hin.
Klasse.
Und die Werbung ist ja immer noch eingeblendet. Hier geht's aber auch rund. Also, jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Und ich kann noch ein bisschen Werbung machen für unsere sozialen Kanäle. @RNBVB bei Instagram und bei Twitter, mittlerweile als X bekannt. Da hat mir meine Mutter geschrieben.
Fragst du gar nicht?
Nee. Die fragte, als ich dann bei Instagram schon zu Hörerfragen aufgerufen hatte, kommen gar keine Hörerfragen bei Twitter beziehungsweise X? So. Modern aufgestellt.
Auf jeden Fall.
Bisschen wie Rossi.
Ja.
Ja.
Aber Rossi hat, glaube ich, kein Twitter.
Nee? Instagram?
Nee.
Auch nicht. Wie alt ist denn Rossi? Jünger als meine Mutter, würde ich tippen.
62.
62? Oh, wenn sie das jetzt sieht und du hast das falsche Alter genannt, dann kannst du dich tatsächlich bei Schwiegermutter gesucht anmelden.
Ich glaube ja.
@KevinPinno bei Twitter oder X, das könnt ihr euch selber aussuchen. Und twittert man dann nicht mehr, sondern man xt? Oder wie heißt das dann?
Ich xe nur noch.
Um Gottes Willen.
Das hört sich auch komisch an, ich xe nur.
Ja. Deswegen sage ich weiterhin Twitter und ich tweete. @Pinno_ bei Instagram.
Habe ich die Frage übrigens nicht verstanden, was denn daraus geworden ist. Den Account gibt's noch, also Pinno_.
Ach so, ja, ein Hörer hat gefragt.
Ja.
Gibt's noch, ja. @Pinno_
bei Instagram. Es gibt noch einen anderen, @Home@Phoenix.
Ist das dein Makler-Account?
Nein, mein Interior-Design-Account.
Echt?
Ja.
Okay, dann
haben meine Frau nicht eröffnet. gibt so ein bisschen Einblicke in Deko und Interior.
Ja, Mal. Und wer außer Rossi und ihr euch gegenseitig folgt dem Account?
50 Alpaka-Farmen aus ganz Deutschland sind unter meinen Followern und noch ein paar Freunde.
Alpaka, nicht schlecht.
Warum auch immer, ich weiß es nicht.
Alcassa? Hat nichts damit zu tun.
Ja. Haben wir uns einfach mal, gemacht.
Pass auf, hier fragt noch jemand, das kann ich kurz noch mit reinnehmen. Wie wäre es im neuen Jahr mit einer anderen Plattform für Hörerfragen? Zum Beispiel Diskuss statt Meta und X. Ich kenne das gar nicht.
Ich auch nicht.
Dann könnten Hörer alles bewerten und ihr habt schon eine Vorauswahl der besten Fragen. Nur mal so als Überlegung, guten Rutsch. Erstmal vielen Dank für den Hinweis. Das Problem ist, ich habe schon 80 soziale Kanäle und irgendwann sind meine Kapazitäten erschöpft. So.
Ja, ich glaube, das zerfasert dann auch zu sehr, ne? Wenn wir da jetzt noch eine Plattform haben, wo wir Fragen stellen. Also
ich mache es ja extra bei Facebook schon auch nicht.
Ja, Instagram und Twitter, ich denke, damit decken wir den Großteil ab.
Er ist ja auch bei Twitter zum Beispiel.
Ist ja jetzt auch nur ein Vorschlag gewesen.
Ja. Ja, es gibt ja noch dieses Threads, das ist ja quasi in Instagram eingearbeitet.
Ja, lass sich das erstmal etablieren. Ich erinnere an Broadcast, das war auch so ein super Ding. Ne?
Ja, und dieses, wie heißt dieses, Blue Sky oder sowas?
Weiß ich nicht.
Alternative auch zu Twitter, gucken wir mal. Wie, jetzt hat er wieder dazwischen geredet.
Mastodon.
Schrei nicht so.
Ja, brüll doch nicht so rum, bitte. Sag uns lieber, was du Weihnachten gegessen hast an Heiligabend.
Schweinebraten
gab es
bei uns.
Super.
Mit Rotkohl und Klößen?
Tippe drauf.
Ja, ich denke. Ja, es war doch klar. Es gab das gleiche wie bei euch, nur Schweinebraten.
Bei uns gab es das aber am ersten Weihnachtstag. Am zweiten Weihnachtstag.
Am zweiten Weihnachtstag. Am ersten konntest du ja nicht, da warst du am Flughafen.
Da war ich arbeiten. Nee, gar nicht. Doch, am ersten, genau. Und an Heiligabend gab es bei uns vegetarisches Essen.
Eine kalte Platte, oder?
Nein, vegetarisches Beef Wellington.
Vegetarisches Beef. Darüber könnt ihr jetzt mal nachdenken und nach fast anderthalb Stunden, denke ich, habt ihr genug zu hören über die Feiertage, die noch anstehen. Silvester und Neujahr. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. So viel sei mal sicher und wir sehen oder hören uns dann wieder am 3. Januar. Steht die Reise an.
Ja, ihr hört euch schon am 2.
Ja, Dirk kommt
am 2. ist Dirk hoffentlich mit mir im Flieger.
Ja, das hoffe ich natürlich auch. Also am 2. Januar, ach mein Gott, dann geht das neue Jahr direkt wieder mit Arbeit los. Was ist denn das? Gibt es doch gar nicht. Das ist nämlich Trainingsauftakt. Und Dirk Krampe wird vor Ort für euch berichten, dann direkt ins Studio düsen, mit mir darüber sprechen und dann packen, um nach Spanien zu fliegen. Marbella, paar Tapas reinpfeifen, denke ich. Das war's für diese Woche und dieses Jahr. Schön, dass ihr uns so sehr die Treue gehalten habt. Im Namen der gesamten Redaktion nochmal einen guten Rutsch und 2024 hören wir uns natürlich wieder. Tschüss.
Ciao, guten Rutsch.